Frank ist mal wieder zu spät gekommen. Das hatte ich schon fast vergessen, dass Frank regelmäßig zu spät kommt, weil er in letzter Zeit eigentlich regelmäßig pünktlich war. Aber gerade in der Anfangszeit unseres Podcasts musste ich mich, ja, habe ich mich jetzt gerade wieder erinnert, wie ich mich regelmäßig beschwert habe, dass du zu spät bist. Wo warst du denn jetzt schon wieder?
Das kommt daher, Patrick, dass ich auch einen normalen Job nachgehe, der jetzt auch mal von mir verlangt, ein bisschen aktiver und mehr zu arbeiten. Und, aber das ist heute nicht die Ausrede.
Ich wollte gerade sagen, also normale Jobs erstmal ist nichts für mich. Habe ich versucht, mache ich nicht. Ich
weiß.
da kann man so schlecht bis um 9 schlafen.
Kannst du ja mit unserem Gast zusammentun, der ist ja genauso wie du.
Also, ja, der habe ich vorhin hier übrigens aufgeschnappt, dass er das Frühtraining jetzt eine halbe Stunde nach hinten verschoben hat aus Aufstehgründen.
Aha. Siehst du?
So, wo kommst du denn jetzt her?
Ich dachte, wir schweifen ab, aber nein.
Nee, das will ich jetzt noch schnell wissen.
Okay, also Frank hat sich mal erlaubt, am Ende des Jahres nochmal richtig durchzudrehen und hat sein zweites Best-of-Album aufgenommen. Und mit klasse Welthits drauf und ja,
ihr könnt euch freuen. Wie Kling Klang? Darf ich das sagen?
Nee, jetzt ist raus. Obwohl, kommt er erst.
Ja, mehr sage ich auch nicht.
Nee,
schön. Mehr habe ich mir auch nicht gemerkt.
Habe ich für jemanden persönlich, der sich das gewünscht hat, habe ich das gesungen. Ist nicht unbedingt mein Favorite, aber ich habe gedacht, ach komm, tust dir mal eine Freude, dann hast du es. Aber ich habe auch heute zwei schöne Songs noch aufgenommen, die mir persönlich sehr wichtig sind. Und der eine ist mir wie auf der Seele geschrieben, als wenn ich ihn selber geschrieben hätte. Und der andere passt ganz gut zu Weihnachten, deswegen freut euch. Ist nicht käuflich zu erwerben, kann man nur bei mir sich holen.
Ja, also
passt.
Ne, dann ist der erste Werbeblock schon erledigt. Frank trinkt jetzt erstmal einen schönen Schluck. Ja, schön.
Ich habe
schön
zu viel,
ins Mikro reintrinken. Wunderbar.
So viel gesungen heute.
Was trinkst du da eigentlich?
Das darf ich nicht sagen. Das ist nämlich Konkurrenzwasser. Das war das Einzige, was ich heute erwischt habe.
Das war jetzt deine Chance, einfach mal den Ball aufzunehmen, auf den Elfmeterpunkt zu legen und zu sagen, den haue ich jetzt oben rechts in den Rostocker Pilzwinkel.
Ja.
Das haben wir nämlich hier auch noch stehen.
Genau, also unser Gast hat nämlich unbedingt darauf bestanden, dass es heute nur das gibt. Oh, da geht's schon wieder los. Also, die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von der hanseatischen Brauerei Rostock.
Und heute ohne Zettel.
Ein echtes Kind der Küste.
Das beste Bier, wo gibt?
Der Stadt. Ne? Und unser Gast wollte nur das haben, hat gesagt, das ist hier die Nummer 1, genau wie er das auch mal war. Und ja, schön, dass er kann doch nicht mitreden, das ist nicht schön.
Er ist noch stumm geschaltet.
Genau. Nee, aber ansonsten ist bei mir nicht viel passiert.
Weihnachtsmann-Folge ist durch die Decke gegangen.
Mega.
Brutal.
Das war geil.
Aber hat mir auch großen Spaß gemacht.
Das war, ich habe erst gedacht, na, mal gucken, was Patrick sich da wieder ausgedacht hat. Aber mit Nachhinein musste ich sagen, die Weihnachtsmann-Folge war für mich in dem Sinne inspirierend, weil der Zauber von Weihnachten darf nicht vergehen. Dann müssen wir nach wie vor unseren Kindern und Kindeskindern mitbegeben, dass das für immer erhalten bleibt. Ne? Und deswegen, ja, frohe Weihnachten bald.
Ja, das ist so ein schönes Schlusswort für unser Anfangspalaber. Dann,
so lange waren wir gar nicht, ne, heute?
Ja, 3:20. Frank setzt nochmal das Konkurrenzgetränk an die Lippen.
Ich muss den kurzen Schluck Wasser trinken. Ich trinke jetzt auch ein Bier. Ich muss den Wasser trinken. Aber wie du weißt, arbeite ich ja für eine andere Firma. Und das war jetzt einfach das, was mir zufällig
diese,
noch.
Diese Leute mit ihren richtigen Jobs. Also ich würde sonst sagen, wir machen mal
Feuer frei.
Musik ab. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo zum besten Podcast der Stadt. Hier ist Backstage HRO. Ich kann das nicht ganz so gut wie du. Du machst es am besten.
Ja, ich wollte das heute mal, weil ich habe in die Benny Stark-Folge letztens nochmal reingehört. Weil ab und zu.
Hast du?
Ab und zu höre ich mal so. Ich höre meine Stimme einfach total gerne. Deswegen mache ich das ja hier auch mit dir. Nee, Spaß.
Lass abhauen.
Nee, und da ist mir aufgefallen, dass Benny das so lustig fand, dass ich das so hallo.
Ja. Schön, dass wir jetzt wieder.
Ja, dann wollte ich heute mal anders machen. So kurz vor Weihnachten, ne? Also. Ja, und wir haben euch, liebe Backstager, die letzte Folge des Jahres und ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk mitgebracht, nämlich so einen richtig tollen Gast, der richtig Lust hat.
Der heute präsentiert wird von der hanseatischen Brauerei Rostock.
Ganz genau und vor allem, der sich nur ganz wenig hat überreden lassen müssen von uns, dass er das hier mit uns macht, also nur so ungefähr ein halbes Jahr.
Ja, er wollte von Anfang an dabei sein. Wir haben immer gedacht, ach komm, der will ja eh, dann haben wir auch an die anderen, aber nee, war gut.
Und er ist einer von denen, über die wir tatsächlich auch schon häufig geredet haben.
Ja.
Also der Name ist schon häufig hier gefallen. Und jetzt könnt ihr euch einmal, ach, jetzt tun wir wieder so, als wenn die Leute genau. das nicht schon im Titel gelesen haben.
Das Bild nicht gesehen.
Also mit uns heute dabei der großartige Reno Tiede.
Ja, ahoi.
Grüß dich, Reno.
Moin.
Das ist schön, dass ich auch nur noch Reno Tiede sagen muss. Ich musste ihn ja eine ganze Weile mit was anderem ansprechen, aber.
Ja, jetzt müsstest du das Jahr noch dazu sagen, damit das richtig ist.
Seit 2019 musste ich ihn damit ansprechen, Herr Europameister Reno Tiede. Ja, das ist jetzt vorbei. Ne?
Jetzt sind wir schon tief im Thema. Eigentlich wollten wir noch so ein bisschen ausholen.
Aber nee, hol aus.
Wieso eigentlich? Also, anders.
Ja.
Eigentlich hatten wir ja vor, wir hätten natürlich schon gerne früher mit Reno gesprochen.
Genau.
Und Reno hat auch gesagt, klar, er kommt, wenn wir einen Termin finden und so weiter. Und dann haben wir ja immer gesagt und haben ihn ein bisschen unter Druck gesetzt. Und dann kann er gleich mal sagen, ob es nur an uns beiden, an unserem Druck lag, haben wir immer gesagt, wir nehmen Reno erst, wenn er mit einer paralympischen Goldmedaille zurückkommt. Das hat nicht ganz geklappt. Tja. Reno, erzähl mal. Jetzt fangen wir nämlich doch mit Tokio einfach an.
Ja, können wir machen. Fangen wir mit den damit wir ein bisschen Steigerungspotenzial haben.
Erzähl doch, Gespräch, sonst, erzähl doch sonst erstmal, wer bist du? Vielleicht im ganz kurzen Abriss. Was machst du, dass du in Tokio bei diesen Paralympischen Spielen warst? Und dann kommen wir so nach und nach darauf, warum das nicht Gold geworden ist.
Und dann drehen wir auch wieder ab und machen die guten Sachen.
Ja, und dann erzählen wir nachher unsere ganzen Anekdoten mit Bier und Feigling und so weiter.
Ja, und Pfeffi.
Und Pfeffi. Stimmt, da war was.
Ja, ein kurzer Abriss. Ich bin Reno, 31 Jahre noch. Im März ändert sich das Ganze schon wieder. Durch Corona habe ich meinen 30. immer noch nicht gefeiert. Also denke ich, kann ich auch noch behaupten, dass ich 30 bin.
Das sagt Frank auch schon seit 15 Jahren.
Ganz ruhig. Da haben wir es wieder.
Aber ich habe 15 gesagt. Guck mal, wie fair ich bin.
Ja. Ja, es sind eigentlich nur 14, ne?
Jetzt haben wir ihn rausgebracht. Ist gut
jetzt. Ich bin gebürtiger Rostocker und in der Nähe von Rostock in Bolto, das ist bei Tessin, aufgewachsen jahrelang und habe dann irgendwann Mecklenburg-Vorpommern verlassen müssen, um weiter meinen Sport ausüben zu können. Bin nach Hessen gegangen, nach Marburg. Die andere Alternative war Hamburg. Da wird Goalball gespielt beim FC St. Pauli. Bin aber Mitglied auf Lebenszeit bei Hansa, insofern kam das schon mal nicht in Frage, bin dann also nach Hessen gegangen und dann irgendwann war die Sehnsucht sehr groß und ich bin dann 2015 wieder zurück und fühle mich jetzt hier pudelwohl in meiner Heimat.
Schön.
Ja, wunderbar.
Und du hast du nicht zwischendurch noch in Neukloster auch gespielt? Nein.
Ja, genau. So. Also ich bin, für die es nicht wissen, also ich habe, kann nicht ganz so gut gucken wie der Bundesdurchschnitt. Also meine Sehkraft ist ungefähr wie das Wahlergebnis der CDU.
Aber jetzt wird
das Patrick auch.
Da dürfen wir jetzt aber gar nicht so viel, das wissen unsere Podcast-Leute ja noch gar nicht.
Wie, dass du die CDU wählst? Aber mehr wollen wir auch nicht verraten. Nein, alles gut. Aber ich denke, es ist schon nicht so ganz falsch gewesen, was ich gesagt habe, also rein inhaltlich zumindest. Und ich bin, Inklusion oder Integration war damals, sprich um die 2000er, wenn ja noch ein Fremdwort und alles, was man in den Augen hatte, musste nach Neukloster. Und dann war klar, nach 3 Jahren die Ärzte gesagt haben, ich kann gucken, will nur nicht zur Schule, bin psychisch krank. Mit 11 haben sie es dann irgendwann auch medizinisch nachweisen können und dann war klar, ab nach Neukloster. Und dann habe ich da dann auch Goalball kennengelernt und habe dann für den VfL Blau-Weiß Neukloster gespielt, bis ich 17 war. Und und bin dann eben von Neukloster nach Marburg.
Was hast du da gemacht in Marburg?
Also Fachabi für Sozialwesen, BWL studiert. Aber dort waren schon die Rahmenbedingungen für den Sport damals sehr gut. Also die Schule hat mir Schlüssel für die Sporthalle gegeben. Und wenn meine ganzen Internatskameraden noch im Bett lagen, konnte ich morgens vor der Schule trainieren gehen. Abends nach der Schule und habe in der Mittagspause mein Sportleressen gekriegt. Und das hat alles schon ganz gut gepasst und deswegen hatte ich mich dann auch für Marburg entschieden und nicht für Königs Wusterhausen oder Chemnitz oder halt Hamburg, was ja sowieso nicht zur Debatte steht.
Jetzt habe ich nochmal eine bisschen persönliche und fachliche Frage, weil du gerade das mit so ein bisschen so einem Lächeln nur abgetan hast, nicht, aber so mit 11 haben sie dann rausgefunden, dass ich nicht nur zur Schule will, sondern dass ich wirklich schlecht gucken kann. Wie läuft denn das so ab? Also kann man das in ein paar Sätzen abreißen, wie solche Tests funktionieren und dass man halt irgendwann sagt, ja, der kann wirklich nicht gucken und bis dahin geglaubt hat, man, der tut vielleicht wirklich nur so?
Ja, also ich habe eine Krankheit, die sich in den ersten Jahren medizinisch schlecht, also sie ist schlecht sichtbar, so für die Ärzte. Also die Netzhaut sieht völlig normal aus, das Auge sieht von innen völlig normal aus. Und die Sehtests, wie ich halt angegeben habe, sehe ich dann halt schlecht. Und ja, für die Ärzte sicherlich, obwohl es die Augenklinik damals war, sicherlich kein leichter Fall auch für die gewesen, so, ne? Ja, so verschiedene Tests und meine Klassenlehrerin, Frau Port hieße, die hat damals gesagt, Mensch, der hat irgendwas mit den Augen, der sieht schlecht. Und ja, die Ärzte haben eben gesagt, der sieht normal. Und für die, ich glaube, für meine Eltern war es eigentlich das Schlimmste, weil die Ärzte sagen, ihr Kind sieht normal, der ist psychisch krank, und die Lehrer sagen, er sieht es nicht, und das Kind sagt auch, ich sehe es nicht. Ja? Also ich glaube, das war eher so eine schwierige Zeit für meine Eltern als für mich. Und es hat sich dann eher so dargestellt, wie ich konnte die Überschrift im Lesebuch konnte ich lesen, dann konnte ich gerade so noch das Geschriebene lesen. Ja, und beim Autor war es dann schon schwierig, weil der Autor ist ja immer so dünn kursiv geschrieben gewesen. Mhm. Und das war dann schon zu klein. Ne? Und für meine Eltern haben es nie verstanden, warum kannst du das alles lesen, aber den Autor kannst du jetzt plötzlich nicht lesen. Ne?
Obwohl die Größe theoretisch gleich ist.
Die Größe ist eigentlich klein, ist aber nur ein bisschen dünner und kursiv, ja. Und schon, ne, war für mich utopisch so, ne? Also war nicht machbar. Und das waren, also glaube ich, für meine Eltern, oder nicht, glaube ich, weiß ich auch, sehr, sehr schwere Jahre. Und als Kind ist es dir eigentlich scheißegal, ob du sehbehindert bist oder nicht, ob du 50 oder 100% siehst, du siehst das, was du siehst, ne? Und klar hat man gemerkt, so, ich habe damals bei Regnitz Osttelco Fußball gespielt, dass dann irgendwann die Flanken, das Timing stimmte nicht, oder auch im Straßenverkehr, man das Auto vor einem, man hatte das Nummernschild nicht mehr erkennen können. Das hat man natürlich als Kind wahrgenommen, aber man hinterfragt das nicht, das ist halt so, das ist halt, das nimmt man als gegeben einfach hin, ne? Ja.
Konnte man da am Anfang irgendwie noch so ein bisschen gegenarbeiten? Weil, also, ich habe jetzt, muss ich mal überlegen, ich habe irgendwas mit 3 Dioptrien, glaube ich, habe jetzt relativ starke, also, was heißt stark, weiß ich eigentlich nicht, aber durch die Verkrümmung ist es auch noch ein bisschen, dass es quasi mehr ist. Und ich habe dann, ich glaube, 4. Klasse war das, als ich dann das erste Mal eine Brille bekommen habe und habe dann so diesen Effekt, dass man halt eigentlich gar nicht mitkriegt, dass man schlechter gucken kann, hat sich dann natürlich von einer Sekunde auf die andere, dass man gedacht hat, oh, die Blätter haben ja richtig Struktur am Baum. Das ist nicht einfach nur so eine grüne Masse. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Also konnte man da bei dir am Anfang auch noch ein bisschen gegenarbeiten, dass du so Momente hattest, wo du gesagt hast, oh, nee, das ist besser? Oder ist da nicht viel?
Ja, man hat dann angefangen in der, muss ich lügen, ich glaube 3. Klasse oder so, angefangen mir eine Brille auf die Nase zu setzen. Eine schöne, goldene, hässliche Brille. Oh, so
90er Jahre Kinderbrille.
Und ich war damals schon ein bisschen eitel. Hab mich natürlich geschämt wie so ein Horst. Und dann kam ich am ersten Schultag und ich saß dann immer, also ich, wie wahrscheinlich jeder Junge so, der fängt irgendwo im Klassenraum ganz hinten an der Bank, weil er sonst immer stört den Unterricht. Und durch das schlechte Sehen bin ich halt von Monat zu Monat irgendwie immer eine Bankreihe nach vorne gerutscht und irgendwann saß ich schon ganz vorne und konnte die Tafel immer noch nicht lesen. Und dann weiß ich noch, war der erste Unterrichtsstunde und meine Lehrerin völlige Begeisterung und sagte, ach Mensch, Reno, jetzt hast du ja deine Brille auf, jetzt lest doch mal das Tafelbild. Völlig begeistert, die Frau. Na, und ich saß dann da und dachte, scheiße, das kannst du ja immer noch nicht lesen. Also man, also ne, für mich war dann klar, okay, stimmt die Brille wohl nicht. Also keiner denkt ja, also das Thema Sehbehinderung, das Thema kannte ich ja nicht. Ich wusste ja nicht, dass es sowas gibt. Ne? Ja, es war im Endeffekt eigentlich nur eine Brille, die so ein bisschen so eine Lupenfunktion hatte. Ne? Also ich habe dann schon auf der Nähe ein bisschen was schärfer gesehen. Und die Ferne, ganz Ferne, war ja eigentlich nie das Problem und ist ja jetzt auch noch mein großer Bonus, was ich auf der Ferne noch ganz gut sehen kann.
Ach guck, das wusste ich zum Beispiel also gar nicht.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Da wollte ich gleich mal drauf eingehen, aber.
Und deswegen am Anfang dachten wir, ja, ist besser geworden, ist noch nicht ganz richtig eingestellt, aber irgendwann war dann auch klar, das ist Käse.
Okay. Ich bin nämlich gefragt worden, wie es sein kann, dass Reno manchmal als Schiri fungiert. Er war bei den Stadtmeisterschaften im Goalball. Sagt Reno, nee, ich gehe an der Linie, ich mach das. Wo alle dachten, wie geht denn das? Das funktioniert doch nicht. Also, aber wenn du das jetzt so sagst, dass du die Ferne noch so erblicken kannst.
Ja, genau. Also ich sehe halt sehr gut Umrisse. Also man muss sich vorstellen, bei mir ist so diese Makula, der schärfste Sehnerv, so in der Mitte sitzt der. Mhm. Der ist bei mir komplett ausgefallen. Also wenn ich dich jetzt genau angucke, dann sitzt du hier ohne Kopf.
Okay. Ne?
Das kann bei manchen...
Sitzt der meistens, also...
Kopflos, ja. So rennt er auch durch die Gegend. Ne? Aber
wir beide.
Ja, das wollte ich so nicht sagen. Du hast ja schon mal der CDU dein Fett weggekriegt. Aber nein, also... bei manchen ist es schon ganz Vorteil, wenn man den, wenn man die anguckt und sie sitzen ohne Kopf vor einem. Aber tatsächlich setzen sich die Bilder so zusammen, weil in der Mitte ist halt nichts und ne, wo nichts ist, hilft dann auch keine Brille, weil, ne? Ja. So, und ja, und dann sehe ich mit der Außennetzhaut und sehe halt verschiedene Elemente halt nicht und sehe aber dann ganz viel verschwommen. Und ich sag mal, im Goalball, ich bin seit 14 Jahren, nee, nicht seit 14, seitdem ich 14 bin, mache ich diesen Sport. Also du könntest mich auch mit Augen zu dort hinstellen, wenn ich dann wirklich nichts mehr sehe, dann würde ich trotzdem hören, ob es ein Highball ist, ein Longball oder was auch immer. Also da muss man, glaube ich, als Goalballer nicht gucken können, um halbwegs eine Stadtmeisterschaft pfeifen zu können. Klar, ob der Ball nur auf der Linie oder hinter der Linie ist, das ist dann klar, das ist dann nicht machbar, aber ja, so, aber auf die Ferne sehe ich schon ganz gut.
Okay. Zumal es bei den Amateuren wahrscheinlich mit Longballs sowieso schwierig wird, weil das Ding
muss man erstmal so weit, seltener
so weit
Fall,
ballern.
Ja,
ne?
Das, ja. Aber das Niveau ist, ziemlich gestiegen.
Ich habe nämlich richtig Ahnung. Also ich
das wollte ich hören.
Wenn ihr übrigens mal was nochmal zum Thema, was ist Goalball eigentlich? Das wollen wir heute mal nicht so ganz detailliert nochmal aufrollen. Dann hört ihr nochmal in die Mario Turloff-Folge rein.
Der Coach.
Da erklären wir nämlich nochmal ein bisschen so
Folge 4.
Die Grund. Wunderbar vorbereitet. Ich wollte nämlich gerade nochmal gucken. Also Folge 4, Mario Turloff.
Ja, andere Frage ganz kurz, um das noch für mich als Verständnis zu haben. Also als Kind fing das Ganze an mit dieser sogenannten Krankheit und die wird von Jahr zu Jahr immer ein bisschen schlechter, wie du, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Also, ja, genau. Also es nimmt auch ab, ne? Damals, als sie denn das mit 11 Jahren festgestellt haben, waren es noch 15%. Ja. Da haben sie dann gesagt, ah, machen Sie sich keine Sorgen, es ist im Endstadium, ne? Ihr Kind wird weiterhin 15% sehen. Jetzt ist es halt um die 1-2% so. Also es nimmt schon ab und alle, die ich kenne mit meiner Krankheit, da bin ich schon derjenige, der am wenigsten sieht. Also ich gehe mal davon aus, es bleibt so, aber jetzt so, ich würde mal sagen, vor einem Jahr oder so war auch nochmal so ein kleiner Schub, wo es nochmal schlechter geworden ist. Und wo das Endstadium ist, weiß ich nicht. Interessiert mich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Ich kann es eh nicht beeinflussen. Ne? Mhm. Wenn irgendwann Licht aus ist, dann muss man sich dann umgucken, wie man es dann macht. Und wenn nicht, dann macht es jetzt keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. So, ne?
Okay.
Aber es ist schon so ein bisschen, wenn ich viel Stress habe auf Arbeit oder auch in der Uni oder so, da habe ich schon gemerkt, dass es dann geht es halt auch mal richtig runter, ne? Wo man dann auch wirklich krass, also auch für seine eigenen Verhältnisse dann schlecht sieht. Ne?
Ja.
Und dann in so einer Phase, wenn man wieder so ein bisschen Stresspegel runterfährt, da merkt man schon, dass dann auch wieder sich regeneriert und dann ist wieder auf einem normalen Pegel. Also es schwankt auch innerhalb des Jahres immer so ein bisschen.
Okay, also es ist wirklich also eine Krankheit, die auch nicht irgendwie eine Aussicht hat auf Heilbarkeit. Also man kann nichts machen. Also es ist letztendlich, es kann nur ein bisschen schlechter werden.
Aber ja,
es
genau.
Es ist nie so der Punkt, wo man sagt, jetzt machen wir eine OP oder machen wir dies und das. Jetzt
wird's also besser. Aktuell noch nicht, nee. Also man forscht auf dem Gebiet schon relativ viel, weil die Krankheit nicht ganz selten ist unter den Sehbehinderungen. Deswegen wird da schon relativ viel dran gearbeitet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, keine Ahnung, wenn ich alt bin, dass dann nochmal wahrscheinlich medizinisch was möglich ist. Aber auf die nächsten 10 Jahre gesehen, wüsste ich nicht, dass da irgendwas in der Richtung in der Pipeline ist.
Alles klar.
Jetzt nochmal, jetzt oute ich mich auch mal, weil mir fehlt nämlich auch ein Sinn. Ich kann nicht riechen. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht hier thematisiert. Also, was zum Beispiel, um mal ein lustiges Anekdötchen zu erzählen, in der Schule habe ich eigentlich, bin ich immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Und wenn ich morgens mal spät dran war und schneller fahren musste und dementsprechend ein bisschen mehr geschwitzt habe, und ich mich dann nachmittags in der 6. Stunde einfach unwohl, ich wusste es ja nicht, ob ich jetzt rieche oder nicht. Und wenn ich mich unwohl, habe ich wahrscheinlich seltenst. Also mich hat zumindest keiner angesprochen und ich habe auch, wenn ich die Leute gefragt habe, haben sie immer gesagt, nee. Da habe ich mich immer so ein bisschen weiter nach außen gesetzt, damit mein Banknachbar oder Banknachbarin, noch schlimmer bei den Mädels, dass man so ein bisschen, so, jetzt die Anekdote, was ich eigentlich fragen wollte. Mich fragen die Leute nämlich immer, ob ich Bock habe, da nicht nochmal irgendwie nochmal nachzuforschen. Ich war damals mal in der Klinik und haben sie gesagt, ja, okay, du kannst wirklich nicht riechen, aber war jetzt nichts, wo man das hätte heilen können, zumindest als Vorschlag. Mhm. Mich fragen sie immer, würdest du irgendwie eigentlich überhaupt riechen wollen? Dann sage ich nämlich meistens, eigentlich nicht. Also mal davon abgesehen, dass ich das jetzt gar nicht so schlimm finde, also nicht sehen würde ich jetzt persönlich als deutlich schlimmer empfinden. Bist du da auch entspannt und sagst, du hast dich mit so total arrangiert oder hättest du irgendwie Lust zu sagen, auch mit 80, jetzt gibt es eine Heilungsmöglichkeit, die vielleicht ein bisschen aufwendiger ist. Das probiere ich jetzt trotzdem nochmal.
Also ich wäre auf alle Fälle zufrieden, wenn es so bleiben würde wie jetzt, weil ich kann im Endeffekt eigentlich fast alles machen, auf was ich Bock habe. So. Klar, es ist manchmal auch ein bisschen riskant und so, was man dann so macht. Aber irgendwie, also ich bin glücklich und mein Leben ist erfüllt. So, ne? wenn die Möglichkeit da wäre, dann glaube ich schon, dass ich zumindest auf einem Auge das mal probieren würde, bevor nachher bei beiden Licht aus ist. Das ist schwer schlecht. Hm. Aber er hätte schon Bock drauf. Also weil, ja, also warum nicht? Also mal im Ostseestadion ein Spiel zu erleben, wo man auch sieht, was die Jungs da unten machen. Ja, da, mhm. Kann auch nicht verkehrt sein. weil sonst geht man aus dem Spiel raus und weiß gar nicht, außer das Endergebnis, wie es war. Nee, Spaß, aber ja, also klar, würde ich machen, weil sowas wie, keine Ahnung, mal richtig Moped fahren oder Auto fahren oder so, das würde mir, glaube ich, schon Spaß machen. Muss aber auch sagen, dass ich eigentlich auch sehr dankbar bin, dass ich sehbehindert bin. Weil ich glaube, mein Leben wäre ohne Sehbehinderung anders verlaufen. Und ich glaube, das, was ich jetzt erleben durfte im Bereich Sport, aber auch mein beruflicher Werdegang, war jetzt auch nicht unbedingt in meiner Jugend abzusehen, dass es dann doch ganz ordentlicher Werdegang ist. Ich glaube, dass ich das meiner Sehbehinderung zu verdanken habe. Ich glaube, dass ich ohne Sehbehinderung wäre die Chance hoch, dass ich mich entweder mit dem Motorrad irgendwo im Baum gewickelt hätte oder ich irgendwo anderweitig abgesackt wäre. Nicht im Bereich hier Drogen und so, da habe ich nicht mal eine Zigarette in meinem Leben probiert, aber ich glaube ich glaube beruflich wäre ich vielleicht nicht so aufgestellt gewesen.
Okay. Du hast gesagt, dein Leben ist erfüllt. Wie dürfen wir das verstehen? Du hast ein Kind, das haben wir ja mitgekriegt schon.
Und du hast eine Frau? Das habe ich im Vorgespräch gesagt.
Hast du im Vorgespräch? Nein. Ist dein Leben erfüllt, weil du sportlich so erfolgreich warst und weil du eine Menge sehen konntest oder weil du auch sagst, ich habe eine Frau gefunden, die ich über alles liebe, ich habe ein Kind? Und da darf man das so irgendwie in die Richtung?
Ja, das Gesamtpaket. Also ich habe eine sehr glückliche Familie. Also ich bin sehr glücklich in der Familie. genau, mit Charlotte bin ich seit 2016 zusammen. Wir kennen uns seit 2007. Haben einen dreijährigen Sohn und sie ist hier von Heidelberg mit nach Rostock gezogen, fühlen uns hier sehr wohl. Ich bin im Sport, durfte sehr viel im Sport erleben, Erfolge, Misserfolge und auch da wird mein Weg sicherlich nicht zu Ende sein in dem Sport und beruflich, und ist, glaube ich, auch alles im Lot und vor allem, unabhängig von der Sehbehinderung, mache ich die Dinge, auf die ich Bock habe, die man vielleicht nicht so Leuten mit einer Sehbehinderung oder mit einer Erblindung zutrauen würde, beispielsweise. Und das ist für mich Freiheit und das erfüllt mich mit Glück.
Okay.
Wunderbar.
Wenn ich ganz kurz privat noch werden darf, bei deinem Kind ist das aber nicht, diese sogenannte Sehbehinderung nicht festgestellt worden.
Genau, die ist, also meine Krankheit ist rezessiv. Ja. Wir haben quasi nur testen lassen, ob Charlotte diesen Gendefekt hat.
Ja.
Und dadurch, dass sie ihn nicht hat, ich werde definitiv ja das Kranke übergeben, weil ich habe krank und krank von den Chromosomen. Und Charlotte wird definitiv ja ein gesundes weitergeben und dadurch, dass meins rezessiv ist, hat er es definitiv in sich, aber es wird nicht ausbrechen.
Okay.
Er könnte es aber seinem Sohn oder Tochter vererben und wenn dann wiederum die Mama auch was hat, dann könnte es so sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
Alles klar.
Und wenn, ist es egal.
Okay. Ich würde jetzt in Richtung sportliche Karriere ein bisschen weitermachen, beziehungsweise ganz am Anfang mal ansetzen. Du hast vorhin gesagt, dass du bei, jetzt habe ich den genauen Namen des Fußballvereins schon wieder vergessen.
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Telco.
Telco Ost.
SG Recknitz Ost Telco.
Ja.
Das kennt man doch eigentlich, oder?
Einheit Tessin kenne ich noch.
Ja, den haben wir auch gespielt.
Sag
ja.
Weißt du, der nur ein Spiel für die F-Jugend von Hansa Rostock gemacht hat.
Jetzt muss ich mal, wie weit habe ich die Geschichte hier eigentlich schon erzählt?
Noch nie. Wir wollten warten,
aber dass ich es gemacht habe, das habe ich schon erzählt.
Ne? Ja, aber du hast gesagt, wir warten, bis Abid kommt. Und wenn Abid endlich da ist, Abid, komm endlich mal. Ich will diese Geschichte hören, damit das
vielleicht
aus der Welt ist.
Vielleicht sollte Reno als sein Vereinspräsident mal einen kleinen Aufruf machen an Abid.
Das kriegen wir bestimmt hin, ja.
So, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, Fußball. Hast du dann gleich mit Goalball als Blindensportart angefangen oder hast du den, ich vermute jetzt einfach mal, den klassischen Weg über Blindenfußball genommen? Weil das ist ja das, was man jetzt als Nichtsehbehinderter noch so als eheste Sportart kennt, nämlich die klassischen als Blindensportart. Also Blindenfußball, Blindenhandball und was es wahrscheinlich alles gibt.
Ja, Blindenhandball schon mal nicht, aber.
Nee, gibt's nicht?
Habe ich nie gehört.
Nee. Ja, war jetzt.
Ja, du meintest Rollstuhlbasketball bestimmt, denke ich.
Also im Kopf hatte ich es, aber vielleicht gibt es das ja auch mit Blind.
Ja, ich fand beim Blindenfußball, ganz kurz, wenn ich da eingrätschen habe, beim Blindenfußball hat auch letztes Jahr, oder weiß nicht, wann das war, einer das Tor des Monats geschossen.
Ja.
Auch
St. Pauli, ne?
Ja, genau, ich wollte es nicht sagen. Ja, was hast du eigentlich gegen St. Pauli? Ich verstehe das gar nicht. Also ich bin ja auch Rostocker, aber ich war ja auch mal in Hamburg und ich habe ein Jahr für den FC St. Pauli als Trainer gearbeitet, im Jugendbereich.
Also wenn ich dir die Frage abnehmen darf, Reno, über St. Pauli wird ja eigentlich sollten wir gar nicht drüber reden.
Wollen wir auch gar nicht. Nee,
eigentlich SCP maximal nicht. Oder so.
Also ich.
STP natürlich.
Nee, wir können ja nochmal über Recknitz Ost sprechen,
ja,
bevor wir über St. Pauli
sprechen. So, also wie kam es vom Fußball? Jetzt guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel schon gelernt, es gibt gar keinen blinden Volleyball und so weiter, sondern offensichtlich ja nur blinden Fußball.
Es gibt nur Blinde beim Volleyball.
Ja, das schon, ja, vor allem auch beim Völkerball.
Also wie vom Fußball zum Goalball und so weiter.
Ja, also
du hast 15 Minuten.
Ja, 50, sagtest du, ne? Genau. Ja, wie beim wahrscheinlich bei fast jedem Dorfclub so mit einer Schule. Erste Klasse stand der Jugendtrainer vor der Schule, hat Zettel verteilt, wann Training ist und so war klar, dass ab erste Klasse war ich dann im Fußball. Mein Traum war ja auch eines Tages für Hansa Rostock aufzulaufen, insofern kam mir das natürlich nur recht. Und
hat er nachher sein eigenes Hansa Rostock gegründet, aber da kommen wir noch
zu. Ja, genau, ja, richtig. Wenn man es sportlich nicht schafft, dann muss man es anders machen. Ne? Aber mit 2000 war es dann, war ja dann klar, dann war ich 10, dass dann mit dem Sport das nicht mehr so richtig wird. Und 2000 oder 2001 bin ich dann nach Neukloster gekommen und es war so, ich habe wie gesagt Tessin gewohnt, die Schule ist in Neukloster, dementsprechend war halt auch nichts mehr mit regelmäßiges Training in Telco. Musste also in Telco aufhören und habe mir dann in Neukloster was anderes gesucht. So. Und da habe ich angefangen mit Leichtathletik, weil ich war nie der beste Fußballer, aber laufen konnte ich halt schon immer ganz gut. Und habe dann angefangen, dort in der Leichtathletik Fuß zu fassen, sage ich mal. Und so dann in den nächsten, mit 12, 13 war ich dann auch in der Leichtathletik, nicht im Jugendbereich, nicht ganz unerfolgreich und na, mit 14 kam dann meine damalige Trainerin Christiane Eppenke auf mich zu und sagte, hier Reno, heute ist Goalballtraining, komm doch mal vorbei. Naja, und dann bin ich da gewesen, habe mich auch nicht ganz doof angestellt, was aber daran lag, dass ich quasi durch die Brille durchgeguckt habe, also quasi beschissen habe. Dementsprechend war ich auch echt gut. so gut, dass Christina dann sagte, Mensch du, wir haben in 2 Wochen ein Turnier in Nürnberg. Und da kommst du mit. Ja? Und ich meine, ich habe ja sonst immer mit Telco immer nur gegen Elmhorst, Pasto oder SV Warnemünde gespielt. Und wenn man dann nicht mehr gegen Pasto oder Elmhorst spielt, sondern dann gegen Barcelona, Nürnberg, Prag und London, dann dachte ich mit 14, endgeil. Ja? Also geiler Sport, erstmal nach Nürnberg und dann auch noch internationale Gegner. Und dachte, ja, das ist ja ein geiler Sport, hier bleibst du. Und so bin ich dann beim Gubber geblieben eigentlich und habe dann aber nebenbei Leichtathletik weitergemacht. War dann in beiden, hatte ich dann die Chance auf die Jugendnationalmannschaft und die haben sich dann, die Trainingslager beider Sportarten haben sich überschnitten, musste ich mich dann für einen Sportart entscheiden und naja gut, bei der einen war dann der Ball und die Mannschaft und dafür habe ich mich dann entschieden, wobei ich Leichtathletik schon ziemlich geil fand, so am Start, hier so Ellenbogen links, Ellenbogen rechts und so ein bisschen dieses Rumgehample und dem anderen auf den Fuß steigen und so, das fand ich schon auch ziemlich beeindruckend, das hat mir auch echt Spaß gemacht. Aber dann so, wenn du dann was gerissen hast, das war jetzt auch nicht so oft in Leichtathletik, ne? Also nicht, dass die Leute denken, ich bin hier begnadeter Leichtathlet und kurz vorm Olympiasieg gewesen, aber ich fühlte mich zumindest phasenweise so in der Jugend. Und,
wie man das so mit 15, 16
macht. Wie man das mit 15, 16 so macht, genau. Aber wenn man was zu feiern hatte, dann saß man alleine mit dem Trainer da und irgendwie in der Mannschaft ist schon geiler und es hatte einen Ball. Ne? Also insofern war klar, dass da mein Weg sich im Goalball fortsetzen würde.
Wir können auf jeden Fall schon mal ein schönes Persönlichkeitsprofil jetzt langsam anfangen zu malen, nämlich beim Goalball beim ersten Training beschissen und sich gleich so halb illegal in die Mannschaft reingewanzt und Leichtathletik laufen und so fand er aber auch toll, weil da konnte man schön Ellbogen raus und auf die Füße stellen.
Also ein bisschen pöbeln. Und
was
so.
Für ein Typ, was für ein Typ.
Deswegen steht er auch im Stadion und obwohl er nichts sieht.
Hauptsache pöbeln.
Hauptsache pöbeln.
Ja, ein bisschen schön. Eskalieren und passt schon. Ja.
Schnell noch, ich wollte beim Sport bleiben. Ganz kurz, deine Frau, hat sie auch irgendeine Sportart gemacht, also auch Leichtathletik oder wie habt ihr euch ganz kurz kennengelernt? Nur das interessiert mich.
Ja, 2007 war Deutsche Jugendmeisterschaft in Neukloster, da habe ich sie haben wir uns kennengelernt, indem wir gegeneinander gespielt haben. Sie hat für Ilvesheim bei Heidelberg, eine kleine Stadt, gespielt und ich habe ihr ins Gesicht geworfen. Und so haben wir uns kennengelernt. Und sie war dann auch, wir waren dann zusammen in Colorado Springs bei der U19-Weltmeisterschaft 2009. Und wenn du 2 Wochen in den USA hängst, in dem Alter, dann lernt man sich halt schon mal kennen. Und so haben wir dann, sind wir Freunde geworden und haben dann zusammen in Marburg Goalball gespielt. Und dann, haben wir hier über Hansa Rostock übrigens ein Praktikum an der Uni Rostock besorgt. Und so ist hier mit nach Rostock hochgekommen. Und wer dann hier oben ist, der bleibt dann auch hier, ne?
Sowieso.
Okay, ja, ich wollte nichts sagen.
Nee, Achso, weil du so auf mich zeigst.
Nee.
Das war wahrscheinlich, so stell mal eine Frage, ich weiß gerade nichts.
Das ist Quatsch.
Vielleicht wollte er auch einen Schluck trinken.
Achso, ja stimmt, es ist wieder Zeit fürs Bier.
Ich habe hier eine Flasche vor mir stehen, die ist offen. Jetzt trinkt er Wasser, das glaube ich
nicht. Nein, das siehst du doch gar nicht.
Das hättest du gerne. So. Also ich trinke jetzt hier echtes
Rostocker. Weißt du, mich auf der Straße nicht erkennen.
Ist das jetzt meins oder was? Mhm. Ist das wirklich meins?
Ja. Du hast dir quasi einen Ball ins Gesicht geworfen, du hast sie nicht gesehen, ja? Das ist klar. Oh, das ist ja diese Wortspiele, ich mag das.
So,
aber
also.
Ich darf das auch. Deswegen, also ich habe damals mal in meinem Keller habe ich mit Reno
jetzt sind wir bei den Anekdoten.
Deal abgeschlossen, dass ich das machen darf. Ich darf so genauso sein wie er. Weil wir dürfen das. Man muss es ja machen.
Ja,
denk immer an Kristall. Er hat gesagt, darf man über behinderte Rollstuhlfahrer Witze machen? Natürlich nicht, aber über Rollstuhlfahrer an sich schon. Ne, das ist einfach so. Man muss einfach über jeden, mit jedem lachen können. Da sollst du keinen ausgrenzen.
Ne? Finde ich ein gutes Thema. Also kannst du über dich jetzt gar nicht wegen Blindheit und so, sondern auch so insgesamt über dich gut lachen?
Ja,
ich glaube nämlich schon. Ne?
Ja, schon ziemlich. Ich glaube, ich gebe auch oft einen Grund dazu. Insofern, ich bin da auch relativ tiefenentspannt. Also ich finde Witze gehören dazu, wenn ich über irgendeine Menschengruppe mir nicht traue, Witze zu machen, egal ob Behinderung, Hautfarbe oder was, dann ist genau das die Diskriminierung. Also insofern, ich weiß, dass man auch damit anecken kann, aber das ist ein anderes Thema, ne? Aber
das ist ja immer Ausnahme.
Finde ich, gehört dazu und wenn man das ist Diskriminierung, wenn man es nicht machen darf.
Wollte gerade sagen, also das sehe ich auch so und das ist ein Thema, was damals, also ohne seinen Namen wieder mal, also Kristall nochmal so zu erwähnen, der hat das ein bisschen angerissen, hat gesagt, man darf doch über jeden Witze machen. Ja. Das muss man doch machen.
Ja, absolut.
Viele haben immer gedacht, oh Gott, darf er das? Ist ja wirklich so. Ja. Warum macht der Witze über einen Rollstuhlfahrer? Also das geht doch nicht. Der ist doch krank. Er ist nicht krank. Das ist einfach nur eine Behinderung, die er hat. Und meine Güte. Also finde ich gut. Und ich habe Reno so kennengelernt und habe gedacht, vom ersten Moment an, oh, was für ein Typ.
Jetzt muss ich mal, das soll jetzt tatsächlich gar nicht so politisch werden und wollen wir auch nicht machen. Es gibt ja, im Deutschen versucht man ja gerne dieses Behinderung, mit Behinderung und so, dass man das irgendwie aus dem Sprachgebrauch so ein bisschen rausdrückt und mit Handicap zum Beispiel sagt. Jetzt habe ich, und dann kommen wir vielleicht auch gleich zu den Paralympischen Spielen, im Zuge der Paralympischen Spiele jetzt in Tokio gesehen, dass die Amerikaner, beziehungsweise die Englischsprachigen, dass die das mit Handicap eigentlich gar nicht sagen wollen, sondern auch eine andere Formulierung finden, verwenden wollen, die ich jetzt tatsächlich leider nicht mehr im Kopf habe. Wie findest du das, dass man da so ein Heckmeck drum macht?
Ja, ich habe da gar nicht so eine richtige Meinung zu. Also ich denke, wenn kommt darauf an, was verbindet derjenige mit einer Behinderung. Ja? Mhm. Also und was steckt in Behinderung? Sich behindern lassen. Ja? Also es ist ja ein individuelles Ding. Wenn ich sehbehindert bin, bedeutet das ja, ich lasse mich an etwas behindern, etwas abhalten. So, wenn ich der Meinung bin, ich lasse mich nicht behindern, von meiner Behinderung, ja, das ist auch keine Behinderung. Ne? Also klingt jetzt ein bisschen philosophisch und als hätte ich gerade schon ein Bier getrunken. Aber ich finde, entscheidend ist, was verbinden die Menschen damit. Und das ist ein gesellschaftlicher Prozess über sicherlich auch Jahrzehnte. Und ich kann es nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich sag mal, nur weil einer jetzt nicht so gut rechnen kann, ist es ja jetzt eigentlich auch eine Behinderung. Ne? Also ich meine, ich kann einfach nur nicht gucken. Ne? Ich bin ein ganz normaler Mensch, so. Ich stehe morgens auf, sogar früher als du. Patrick, ja? Also,
das liegt aber nicht daran, dass du früh aufstehst, sondern
nein,
ich noch später.
Ja, oder mein Sohn einfach früher. Aber ich kann einfach nur nicht gucken. Und einer kann halt einfach nur nicht rechnen oder nicht so schnell schreiben. Ist das jetzt eine Behinderung? Ja? Oder einer kann nicht kochen.
Ja.
Ist er jetzt behindert? Nee. Also er wird trotzdem nicht verhungern. Ne? Und so ist es bei mir auch und so sehe ich es halt auch. Und ja, ob man das jetzt nun Behinderung nennen möchte oder nicht, ist mir eigentlich ehrlicherweise völlig scheißegal.
Okay.
Er hat's gesagt, das Scheißwort. Mhm.
Ja, jetzt können wir schön.
Egal, meinst du, ne?
Jetzt müssen, jetzt müssen wir die Folge wieder schön als mit E hier als Piep. Explizite Inhalte markieren.
Bevor wir weitermachen, ich habe uns schon mal was hingestellt. Ich habe es versprochen. Oh, wir kommen nicht drum herum.
So ein kleiner Weihnachtsumtrunk hier heute, ja, die ganze Folge lang. du musst es kurz erklären jetzt.
Ich muss es erklären?
Ja.
Für die Zuhörer. Das war so ein internes, das ist ein Insider zwischen mir und Reno. Wir haben gesagt, wenn wir das mal machen, dann trinken wir mal ein. Jetzt nutzen wir die Chance. Neben dem Bier, was ihr habt. Alex weiß, dass ich kein Bier trinke. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich trinke jetzt ein Bier. Alle wissen, dass ich kein Bier trinke, weil ich einfach kein Bier mag. Also nicht die Marke, sondern deswegen. Aber das, was wir jetzt trinken, das ist ein kleiner Shot. Den, den muss man einfach, den haben wir versprochen.
Frohe Weihnachten.
Sorry. Ja, wir wünschen euch morgen frohes Fest. Bleibt alle sauber.
Oder gestern auch gehabt, wenn ihr es erst am 25. Ja, genau. hört.
In diesem Sinne, Reno, Patrick.
Frohe Weihnachten.
Ja, Prost.
Mal ein kurzer hier.
Hört sich auf jeden Fall gut an, auf Kopfhörer.
Ich denke auch, ja.
Ich danke dem Sponsor der Firma Behn aus Eckernförde.
Oh, pst, Ruhe jetzt hier. Wenn die nicht bezahlen, dann sollen die auch nicht genannt werden.
Haben sie ja.
Haben sie?
Kiste Feiglinge. Habe ich jetzt zu Hause. Ich habe bloß eine mitgebracht für euch.
So.
Oh, gut.
Zurück zum Ernst des Lebens.
Gut, ja. Jetzt ist die Zunge locker. Jetzt kommen die richtigen Fragen.
Also du hast dann beim Goalball beschissen, dann haben sie dich mitgenommen und hast dich aber offensichtlich da nicht so ganz blöd angestellt, weil du bist ja dabei geblieben.
War auch nicht schwer in unserem Team, weil wir sind Vorletzter geworden. Insofern war eh schon die Messlatte nicht so hoch. Aber ja, ich bin dann dabei geblieben. Und
Darf man jetzt eigentlich den Einäugigen unter den Blinden-Gag machen, oder?
Den Einäugigen? Ach so, ja, in dem Fall tatsächlich, wahrscheinlich, ja.
Ich bin der Einäugige.
Nee, aber ich bin dann relativ schnell in die Jugendnationalmannschaft damals dann gekommen und habe dann meinen ersten, ich will nicht sagen, positiven Knacks in meinem Leben, oder wurde das erste Mal in die richtige Richtung geschubst meines Lebens. Mhm. Und das war, indem ich nicht zur Jugend-WM nominiert wurde. 2005, meine damalige Freundin, meine erste, so als ich klinge, als hätte ich viele, ich habe erst drei und alle über 5 Jahre, das will ich mal dazu sagen. Das ist, glaube ich, mit 30 auch nicht so
die Frauen selbstverständlich. Waren über 5? Nein, ach, die Beziehung haben wir.
Nein. Ja, es ging los damals im Kindergarten mit Wiebke.
So ungefähr. Nein, Spaß. Also meine damalige Freundin war auch in der Nationalmannschaft bei den Mädchen und wir haben dann irgendwie laut unserem Trainer zu viel abseits des Feldes miteinander rumgehangen und nicht mit der Mannschaft. Auf alle Fälle kam er 2005 nicht mit zur Jugend-WM nach Colorado. Und da habe ich mir geschworen, diese Enttäuschung, dieses Erlebnis, nicht nominiert zu werden, obwohl du schon sehr viel für den Sport investiert hast zu dem Zeitpunkt, dieses Erlebnis möchtest du nie wieder erleben. Und da war für mich klar, okay, wenn du es jetzt weitermachst, dann gib Vollgas. Und dann hat es ja auch geklappt. 2007 sind wir U19-Weltmeister geworden. Auch wieder in Colorado, die fanden traditionell früher in Colorado statt. Und ja, dann war 2007 frisch U19-Weltmeister geworden und 10. Klasse Neukloster absolviert. Und dann stand eben die Frage, was machst du? Bleibst du hier? Hier gibt es aber keinen Goalball in MV. Oder verlässt du das Bundesland? Und ich habe mich dann eben dazu entschieden, im Sinne des Sports eben, ja, woanders hinzugehen.
Okay. Kunstpause.
Peinliches Schweigen. Nein. So, jetzt bist du in Marburg. Ne? Nick mal einmal kurz, nicht, dass ich hier was Falsches.
Ja, absolut.
Genau,
also ich bin dann nach Marburg gegangen.
Du bist jetzt in Marburg und ich will jetzt mal ein bisschen vorspulen, weil so ganz viel Zeit haben wir nicht, sonst müssen wir dich ein zweites Mal nochmal einladen, dann machen wir quasi den Mittelteil irgendwann nochmal ausführlicher. Und dann hast du irgendwann entschieden, zu den Nationalmannschaftsgeschichten kommen wir dann im Nachgang nochmal. Jetzt soll es aber, weil du es gerade so schön gesagt hast, in MacPom gab es keinen Goalball, jetzt soll es aber Goalball in Mecklenburg-Vorpommern geben. Wie, warum, weshalb, mit wem, wer hat geholfen und warum Hansa?
Zeit läuft.
Ja, eigentlich ganz einfach.
Du hast wieder 15 Minuten.
Ja, ich bin damals beim Marburger Verein Vorstandsvorsitzender geworden, in der Zeit, wo der Verein, ich würde mal behaupten, kurz vor der Insolvenz war. Also finanziell war nichts mehr los, wir konnten Trainer nicht mehr bezahlen. Bin Vorstandsvorsitzender geworden und habe gesagt, okay, gut, wir müssen den Verein jetzt irgendwie auf Vordermann bringen. Habe schnell ein Turnier aus dem Boden gestanzt, um erstmal Startgelder zu generieren. habe mir die finanziell einfachste Variante ausgesucht, habe Mitternachtsturnier gespielt von Samstagmittags um 12 bis Sonntagsmittags um 12, also auch durch die ganze Nacht, 24 Stunden halt. Konnte mir dadurch schon mal die ganzen Übernachtungskosten der Mannschaften sparen, ne, Startgeld, aber trotzdem gut angesetzt, konnte damit erstmal wieder ein bisschen Geld generieren. Und dann waren auch viele Sportler eben auch aus Deutschland dabei. Und es ging nicht nur mir so, die Mecklenburg verlassen mussten, um Kurbel zu spielen. Es gab noch ein paar andere, die aus Mecklenburg kamen. Wir waren alle Hansa-Fans. Und wir saßen dann nachts um 3 beim Kaffee draußen in Marburg bei diesem Mitternachtsturnier, bei den Midnight Games. Und dann haben wir gesagt, Mensch, eines Tages für Rostock spielen. Und da sagte einer, Tobias Damaschke, der wohnt jetzt auch noch in Rostock, ja, eines Tages für die Kor gelaufen. Da habe ich gesagt, du, das ist Quatsch, das ist utopisch, das ist Blödsinn, das funktioniert nicht. Ja, und naja, das hat er als Herausforderung gesehen. Und ja, dann irgendwann rief er mich an und sagt, du, ich habe mit Hansa gesprochen, die würden das in Angriff nehmen, kannst du da übernehmen. So, und naja, dann waren wir natürlich alle Feuer und Flamme, haben Satzungsänderungsantrag bei Hansa geschrieben. Hansa ist ja laut Satzung reiner Fußballclub und Gurbel ist ja nun auch im fernsten Sinne kein Fußball. Ja, haben Satzungsänderungs geschrieben. Es war 2013. Die Hansa-Fans werden sich daran erinnern. Es war eine schwierige Zeit, kurz vor der Insolvenz war damals Hansa. Und ja, war auf alle Fälle wahrscheinlich der beknackteste Zeitpunkt, den man sich für so einen Antrag hätte aussuchen können. Naja, dann habe ich auf der Mitgliederversammlung den Antrag vorgetragen und gerechtfertigt mit dem Versprechen, dass wir niemals gegen St. Pauli verlieren würden. Dafür habe ich schon mal Applaus geerntet. nichtsdestotrotz brauchten wir, weil es ein Satz zur Vereinszwecksänderung wäre, hätten wir eine Vierfünftelmehrheit gebraucht. Und wir hätten eine Mehrheit bekommen, aber keine Vierfünftelmehrheit. Also wurde der Antrag logischerweise abgelehnt. Ich selbst hätte ihn persönlich auch abgelehnt, muss ich mal dazu sagen. Und dann ist der damalige Vorstandsvorsitzende, Michael Dahlmann, aufgestanden und gesagt, wollen wir denn nicht wenigstens eine Kooperation beschließen? Und da gab es eine sehr breite Mehrheit. Und nach der Mitgliederversammlung kamen dann Leute wie Arvid Langschwager, Rechtsanwalt Gunnar Kempf und so, kamen auf mich zu und haben gesagt, Mensch, wir machen jetzt einen eigenen Verein. Und ich sage, ihr seid bekloppt, ich habe schon die Bundesliga gegründet, ich habe einen eigenen Verein, der die Bundesliga finanziert, gegründet und ich bin in Marburg Vorsitzender, das schaffe ich nicht, keine Ahnung. Ne?
Und haben gesagt, darf ich mal ganz kurz zwischenfragen, kanntest du die Leute vorher schon so durch Hansa-Sachen oder hat das in diesem Zuge dann alles angefangen?
Gunnar Kempf und so, der war ja der Sitzungsleiter, den habe ich da erst kennengelernt und Arvid Langschwager kannte ich vorher schon, weil ich habe damals von Manfred Stark ein Trikot ersteigert für, ich glaube, 200 Euro im Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt und das hatte ich bei ihm in der Praxis abgeholt damals. Und ja, so und so kam das dann. Und so haben wir den Verein gegründet mit den ganzen Verrückten, die dann uns überredet haben. Und dann sind wir alle, die dann irgendwie aus MV weggezogen sind, alle Step by Step so 2014, 15 zurück nach Rostock gezogen und seitdem gibt es dann den Rostocker Gurbel Club Hansa.
Cool. Am Anfang noch, jetzt musst du mir mal helfen, am Anfang sogar noch, mit der Hansa Kogge selbst,
ja,
nur so ein bisschen kooperationsmäßig als Unterstützung. Ja,
genau, wir haben einen Kooperationsvertrag, wir haben auch immer noch einen Kooperationsvertrag mit dem FC Hansa und unter anderem hat der FCH uns aber quasi dabei unterstützt, was Trikot, also Mannschaftskleidung angeht und so, haben wir die ersten Jahre, ich glaube bis 2017 oder 18 sogar, mit den Heimtrikots oder mit den offiziellen Trikots vom FC Hansa gespielt, ja.
Okay. Cool, ne? Ich kenne Arvid auch schon so lange.
Ja, ich noch nicht. Du lernst aber, ihn bald noch kennen. Aber er kennt mich, wenn ich vom Ostseestadion einparke, dann sagt er zu mir, ey, du bist doch der von diesem Podcast.
Genau.
Und dann sage ich zu ihm, ja, ich bin der Lustige von den beiden.
Und der Jüngere. Du wolltest es bringen, nein. Ja, aber Arvid ist schon auch so ein Fußballverrückter, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich in seinem wahren Leben Zahnarzt, aber also was der bei Hansa macht und so mit dem Fanradio und dies und das. Und
aber auch ein guter Zahnarzt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Echt?
Es ist sehr nett, zumal man sitzt bei ihm auf dem Stuhl, man hat rechts von ihm die Kogge und selbst mein Sohn, der vom Dreivierteljahr das erste Mal beim Zahnarzt war ganz begeistert, weil der Doktor hat eine Hansa-Brille auf der Nase, das hat er so auch noch nicht gesehen, das imponiert Kili schon mal. Und dann die Kogge noch an der Wand. Also nicht nur, dass das Ambiente in der Praxis stimmt, sondern fachlich, glaube ich, ein cooler Typ.
Ich würde gerne noch eine Geschichte ganz kurz zu Arvid erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon mal erwähnt habe, aber ich habe ja im Sommer, durfte ich ja mal dreimal fürs Fanradio mit Bild ist deutlich einfacher als komplett ohne Bild, aber mit Bild drei Spiele für Hansa kommentieren, eins davon mit Arvid zusammen und das mit Arvid war im Ostseestadion. Da waren dann auch gerade wieder ein paar Zuschauer zugelassen. Und es war ihm, glaube ich, ein Ticken unangenehm, aber er wurde nach Autogrammen gefragt. Und ich persönlich finde, völlig zu Recht, weil so wie du gerade gesagt hast, Frank, der macht ja da alles. Ne? Also der, der weiß alles, der macht alles. Ich möchte auch fast sagen, er kann alles, weiß ich nicht. Das soll er uns im Podcast gerne mal erzählen.
Ja.
Und fand ich super toll, dass halt so Leute, die überhaupt nicht auf dem Platz stehen, aber ganz wichtig im Hintergrund sind, dass die auch erkannt werden und dass die ihren Fame auch mit abbekommen. Wollte ich nur mal kurz.
Also er kann nicht alles übrigens. Er kann
auch Fußball nicht, spielen. Kann er wirklich nicht. Kann er nicht.
Kein Fußball spielen?
Wir haben früher in der Straßenliga Fußball gespielt, da war er wirklich, also er kam noch nach mir rein.
Er kann auch nicht Kurball spielen, er hat sehend gegen mich blind verloren. Ja, also das muss man auch mal sagen. Und er kann nicht Nein sagen.
Doch, doch. Er hat gesagt, er kommt nicht in den Podcast vor Folge 100. Mal gucken, ob er das aufrechterhalten kann.
Ist das. Also, die fordern wir raus. Ne? Ne? So. Vorher spielt noch der BVB im Ostseestadion.
Ne? Da Zweitligist dann? Oder?
Ja, in zwei Jahren, das ist realistisch. Ne?
Ich, jedes Jahr hoffe ich im Pokal auf die Sensation, was ist. Nee, nix gibt's, ey. Mann.
So, wir haben nicht so viel Zeit. Nein, wir müssen zum Goalball zurück.
Das wird eine schöne Folge. Das wird eine Weihnachtsfolge. Da wird richtig viel Zeit sein. Alle Leute, die keinen Bock auf Essen mit der Familie haben, die setzen sich jetzt hin, hören Podcast.
Eigentlich müssten wir das machen wir nächstes Jahr. Da überlegen wir uns, ob wir für die letzte Weihnachtsfolge irgendwie Plätzchen backen nebenbei oder irgendwas anderes schönes Weihnachtliches machen. Und dann erzählen wir den Leuten halt einfach, was wir backen gerade
Plätzchen. Laden wir uns ein paar Promis ein, aber auch nicht Reno.
Ja. Echte,
Avi zum Beispiel.
Ja, richtige Abend, Promis. Ja.
Richtige. Ja. Ne, weil oder den Weihnachtsmann.
Leute, die auch ein bisschen gucken können, was wir da machen mit den Plätzchen und so. Ne? Alles gut. So.
Also ich mache die Ente übrigens am 24. Also
morgen,
in der Küche.
Morgen.
Ente süß-sauer, ja.
am 25. gibt es ordentlich Ente. Und mein Sohn darf helfen, die mit Apfel und Pflaume ordentlich mal auszustopfen, nachdem er letztes Jahr der Ente aus dem Backofen heraus am Flügel guten Tag gesagt hat.
Auch nicht schlecht. Schöne Sache. Nimmst du das Weihnachtsfest auch so richtig schön ernst? Also ist für dich Weihnachten auch wirklich das Highlight so mit Familie?
Es ist
so?
Die geilste Jahreszeit. Und ich bin ja zu Hause der Deko-Beauftragte. Ach so. Ich bin farbenblind, aber bei mir hat alles, jedes Zimmer hat Farbkonzept, ja. Also deswegen darf keiner bei uns aus der Familie uns irgendwie Deko schenken.
Ja.
Weil es eventuell nicht in mein Farbkonzept passt und so Kerzen und so, das ist meine Welt. Klingt vielleicht bescheuert, aber es ist halt meine Welt so, ja. Und mein Wohnzimmer ist quasi ein Weihnachtsmarkt. Deswegen war ich war echt traurig, dass der Weihnachtsmarkt dicht gemacht hat hier, weil ich liebe Weihnachtsmarkt, liebe Weihnachten und auch diese ganze Adventszeit. Mhm. Aber ich habe halt im Wohnzimmer meinen eigenen Weihnachtsmarkt mit Pyramiden, Schüppungen und sämtlichen Krimskram, aber traditionell, ne, aus dem Erzgebirge alles, der Großteil, also hier kein Schnickschnack, sondern schon traditionell.
Ja.
Und überall Stinkkerzen. Also
er kann nicht mithalten mit dem Weihnachtsmann, weil das ist ja eine Farbe. Und aber der Weihnachtsmann hatte wirklich eine ganze Menge.
Der Weihnachtsmann hat, also da war alles vollgestellt mit Zeug.
Das ganze Erzgebirge hatte er. Der hatte sogar sich nachgebaut als
das
Puppe.
Das ist geil, ja. Ne? Da ich habe auch einen Trappi als Räuchermännchen.
Echt? Auch in Schwarz-Weiß, oder?
In Grau.
Entschuldigung. Beste Farbe.
Ja, geil. Nee, der musste. Reno, du kennst mich, du weißt, dass ich so bin. Ich bin ein Arsch. Ich krieg das auch alles wieder. Also mein Karma-Konto löst sich gerade auf.
Ich wollte gerade sagen, Frank hat gute Laune kurz vor Weihnachten. Darf ich sonst vielleicht doch nochmal wieder auf den Ernst des Lebens, nämlich Goalball, zurückkommen, Frank?
Ja.
Ja?
Okay. Ja, gut.
Dann, jetzt muss ich kurz überlegen, wo wir waren. Also, du hast beschissen beim Ausfall. Nein.
Der Verein wurde gegründet.
Verein ist gegründet.
Ja.
So, und jetzt frage ich mich, mal gucken, ob du die Brücke schnell hinbekommst. Wann habt ihr denn entschieden, die übernächste wahrscheinlich, aber wann die Europameisterschaft 2019, die muss in Rostock stattfinden? Wann ist das passiert?
2016, bei der Super European Global League in Warnemünde hat mich ein Journalist, Stefan Elders, gefragt, Mensch Reno, du hast die Bundesliga gegründet, hast deinen eigenen Verein gegründet und jetzt hier die Super League nach Rostock geholt, was kommt als nächstes? Und da habe ich ihn angeguckt, das ist eine Europameisterschaft. Und dann so zwei Monate habe ich mir das so im Kopf so immer überlegt und hatte meine eigene Aussage im Kopf. Und irgendwann dachte ich, geil, die machen wir. Und dann bin ich zum VBS, Verband für Binnen- und Reha-Sport, zur damaligen Geschäftsführerin Monika Knauer, habe gesagt, Mensch Moni, ich will eine EM machen. Ich habe schon mal einen Finanzplan ausgearbeitet, so und so könnte ich mir das vorstellen. Und ja, dann haben wir uns 2017 beworben. Dann war hier Site-Visiting in Rostock, wo dann der Weltverband sich alles angeguckt hat und pünktlich zu Weihnachten 2017 hatten wir dann die Zusage und dann ging los.
Geil. Ich war dabei.
Du warst dabei? Als Stadionsprecher, also als Hallensprecher.
Stadionsprecher.
Ne?
Hallensprecher.
Als Stadionsprecher.
Den ganz bekannten Größen wie Mario Tulloff und natürlich André Jürgens, ne? Der Seawolves. Die Stimme der Seawolves.
Ja, ja, ja.
Da habe ich gelernt von übrigens. Das war, also es war wirklich ein Trauma, eine traumhafte Woche. Ein
Trauma oder traumhaft?
Nee, eine traumhafte Woche. Und ich habe übrigens mehr mit den Frauen mitgefiebert, warum auch immer. Ist ja wie im Frauenfußball.
Wie immer bei
auch,
dir, ne?
Nein, bin ich ja auch bewanderter als im Herrenfußball, aber nein, also ich habe mich sehr, sehr gefreut.
Deswegen ist er auch Dortmund-Fan im Herrenfußball, ja, weil er halt keine
ganz
Ahnung hat.
Ruhig jetzt hier, ne? Also keine Ahnung. Also. Nee, aber auf alle Fälle fand ich es ein Mega-Erlebnis. Und was ich noch so cooler fand als im Finale 2019, ich, aus meiner persönlichen Sicht, du kannst ja deine schildern, als beim Einlauf war ja alles dunkel, ne, es war ja Flammenmeer, war ja alles da, war ganz cool gemacht. Und dann geht das Licht an in der Halle und plötzlich merkst du als Sprecher, du stehst nicht vor 300 Leuten, 400 Leuten, nein, oben, die Tribüne war voll, es war mega, es waren 2.500 Leute da. Und das fand ich persönlich, habe ich Gänsehaut gehabt, weil das konnte ich mir gar nicht so vorstellen. Fernsehen war da, alle waren da und dann natürlich mit dem perfekten Abschluss. Ich musste 2 Jahre lang Herr Europameister sagen. Naja gut, alles klar. Aber es war geil. Es hat mächtig viel Spaß gemacht und ja, das fand ich cool. Aber deine Sicht, hast du noch, ist es auch dein persönliches Highlight oder?
Ja, also die EM in der eigenen Stadt, ja. das war natürlich krass. Und ich stand, wir haben uns immer nach Nummern aufsteigend formiert vom Einmarsch. Und ich stand immer quasi genau vor unserem Cheftrainer. Ich war der letzte Spieler. Und
Nummer 7?
Dann, genau, natürlich, sagen, ne? Nummer 7, wie sich das in Rostock gehört. Ja.
RT7.
Nee, und dann stand er nur hinter mir und sagte, du Reno, die machen gerade den Oberrang auf, den dritten Ring. Und wo ich dann da stand und, boah, Gänsehaut, ne, wie du schon sagst, das war echt krass und ja, wie gesagt, dann in der eigenen Stadt dann das Ding zu ziehen und vorher ja schon gegen Litauen, das war ja das eigentliche Finale, das Halbfinale, da dann im Golden Goal das Finalticket zu ziehen. Und das Finale war, ich glaube, wäre es anders angefangen, das Spiel, und die Ukraine wäre in Führung gegangen, hätte es nochmal eng werden können. Aber durch die ersten 2 Tore war dann klar, dass das Spiel doch klar in unsere Richtung gehen wird. Die Ukrainer waren, glaube ich, mental nicht in der Lage, gegen diese Halle und gegen diese entschlossene deutsche Mannschaft da dann etwas entgegenzusetzen. Insofern war das Halbfinale dann das eigentliche Finale. Ja.
Wie sehr wiegt so ein Heimvorteil mit so einer für Goalball-Verhältnis ja auch wahnsinnigen Kulisse in so einem Finale? Also ist das immer so ein bisschen, jetzt haben wir ja endlich mal einen Spitzensportler hier und nicht so wie uns beide. Mhm. Also ist das wirklich der, in dem Fall bei euch, der vierte Mann auf dem Platz oder wie beurteilst du das?
Ich glaube tatsächlich, das ist spielerabhängig. Also ich glaube, dass manch einer, der das nicht gewohnt ist, sich schon auch in die Hosen machen kann. Auch wenn es in Anführungszeichen nur 2,5 sind, aber du bist dort als Favorit, hast dich auch im Vorfeld dorthin gestellt und gesagt, wir wollen Gold holen. Das macht natürlich auch was mit einem im Kopf und dann plötzlich, du weißt, heute Abend wird es in der Sportschau übertragen, 2.500 Zuschauer auf dem Feld, merkst du ja nicht, ob das 12.000 sind oder 5.000, wenn es laut ist, ist es laut. Ne? Und ich glaube aber, dass die uns so getragen haben und wie gesagt, wir im Finale ja auch ganz guten Start hatten, der uns dann in die Karten gespielt hat und dann trägt einen das natürlich, ne, absolut.
Die Begeisterung habe ich gemerkt, weil die Leute konnten es nicht abwarten, wenn das Tor fiel. Die haben immer schon gebrüllt und gejubelt, weil sie es ja vom Fußball auch so kennen. Ne? Und dann musste auch, glaube ich, der Schiri auch einmal eingreifen und sagen, hier, Ruhe bitte, wenn die Halle zu früh jubelt, dann wird das Tor wieder aberkannt oder so. So eine Regel gibt es ja auch. Aber das war schon Wahnsinn. Und was ich auch persönlich, nochmal kurze Anekdote zum das Halbfinale, wie überhaupt dieser Sieg entstanden ist, das haben sich viele gefragt. Mhm. Und keiner wusste, was los war und auf einmal gibt es nachdem eigentlich, es war Verlängerung und sollte irgendwie ein Goal geben oder irgendwas geben und auf einmal Spieler angepfiffen werden und dann sagt der Schiri, so, es gibt jetzt erstmal
ein Penalty für Deutschland.
Ja. Und keiner wusste, warum und ich habe es im Nachhinein mitgekriegt, aber es war auch wieder so eine Regel, weil der Trainer der gegnerischen Mannschaft zu spät, also eine Sekunde zu spät das Feld verlassen hat.
Ja, es ist ein Protokollfehler gewesen. Ich bin auch überhaupt gar kein Freund von. Ich finde find das sportlich nicht korrekt, das mit so einer, in Anführungszeichen, Banalität mit einem Penalty zu bestrafen.
Bei so wichtigen Spielen, ne?
Ja,
eigentlich schon fast schade, ne?
Andererseits, es wurde in Fort Wayne bei diesem Qualifikationsturnier für Tokio, was ich glaube 2 Monate vorher stattgefunden hat, wurde das auch schon angewandt, sehr konsequent angewandt, wo die Litauer auch da waren. und das schon kannten. Und beim Technical Meeting, also bei der Trainersitzung vor dem Turnier, wurde nochmal darauf hingewiesen, dass diese Regelverstöße nach wie vor, wie auch in Fort Wayne, konsequent geahndet werden. Mhm. Und dann ist so eine erfahrene Mannschaft wie Litauen, die Paralympicsieger zu dem Zeitpunkt waren, so ein erfahrener Trainer, wo man sagt, okay, dann das sollten die eigentlich auch hinkriegen. Also es hat dann schon, wenn ich, ja, es war halt Litauen. Und wenn Litauen dann so ein Protokollfehler unterläuft, wo man sagt, darf der nicht unterlaufen und das im Vorfeld sogar angesagt wird, dann ist es so, dann hat man halt das Regelwerk einfach durchgesetzt. Aber ja, ich finde es nicht gut, wenn solche Protokollfehler mit einem Penalty, was eben schon 40%, 50%, 60% Torerfolg auch heißt. Ne? Und in dem Fall war es einfach mal EM entscheidend.
Ja. Ich würde jetzt die Brücke gleich bauen, weil meine Brücke sollte jetzt nämlich werden, in der Regel in diesen Sphären, in denen Reno spielt, also schon professionell auf hohem sportlichem Niveau, ist so ein Penalty dann eigentlich ein relativ sicheres Tor. Ne? Wenn es nicht gerade bei den Paralympischen Spielen 2020 im Jahr 21 in Tokio ist.
Ja.
Das bejaht er schon
so
mal.
Kann
also,
man das auf den Punkt bringen, ja.
So fachlich bin ich dann offensichtlich. Ich habe alle Spiele mir angeguckt. Nee, eins nicht. Das war irgendwie zu einer blöden Uhrzeit für mich. Erzähl mal.
Zu früh.
Ganz kurz. Das war so gegen 10.30 Uhr oder so. Ja. Da schlafe ich natürlich noch. Nein. Erzähl mal ganz kurz, wie das so abläuft vielleicht, dass wir einmal das Drumherum einmal kurz vorher machen und dann kommen wir nochmal zum Sportlichen, warum das da...
Wenn es abläuft im
wie,
vor Ort.
Wie
oder?
Sieht das in diesem Dorf da aus? Ich glaube, das interessiert die das Leute draußen Dorf. Tatsächlich mit am meisten.
Ihr hattet ja so eine Kimonos an, ne?
Ja, wir sind zwei Tage vorher sind wir nach Higashine gereist, das ist so eine Provinz vor Tokio. Sind dort hingeflogen und haben dann ein ganz traditionelles Hotel besucht, wo wir dann, ja, also mal die Kultur kennenlernen wollten, ohne die Menschen als solches kennenlernen zu können aufgrund von Corona. Hatten dann das Hotel für uns, was aber schon sehr japanisch war und durften da Wagyu-Fleisch aus der Region probieren und haben auch im Kimono dann eben da Armbrot gegessen, sehr zur Freude der Angestellten im Hotel. Und sind dann eben ins Dorf gezogen. Das sind dann, ich weiß nicht wie viele, 25 Wolkenkratzer mit, ich weiß es nicht, vielleicht 15, 20 Etagen oder so. Ich habe nicht nachgezählt, wir haben im zweiten Stock gewohnt, deswegen war das auch nicht so relevant. und dann gibt es eben einen riesen Dining Hall, eine riesen Mensa quasi, wo man Tag und Nacht 24/7 essen kann. Es gibt ein Entertainment Center, wo man Cyber-Boccia spielen kann, wo man Daten spielen kann, Tischtennis. Und dann ist es eben, ja, das ist dann das Dorf, wo man einfach lebt in dieser Zeit. Wir hatten quasi ein Apartment, 6er-WG, was natürlich für uns ganz cool war, weil wir 6 Spieler waren. Wir haben also alle zusammen in einem Apartment gewohnt und es ist ja wie eine Kleinstadt, wie eine in sich geschlossene Kleinstadt mit einem kleinen Bereich, wo man zum Friseur gehen kann, wo man, was weiß ich, Maniküre, Pediküre, Friseur, man kann shoppen gehen bei den klassischen Sponsoren halt, ne, so Galaxy Store oder Essex Store, wie auch immer. Ja, und dann ist es eben so, dass dann die Sportstätten vorwiegend also auch in der Stadt verteilt waren und wir sind dann eben mit dem Bus immer zur Sportstätte gefahren, was natürlich ein bisschen ungewohnt war, weil durch Corona wurde quasi, wenn wir eingestiegen sind in den Bus, wurden wir erstmal durchgezählt, dann wurden alle Türen und Fenster verplombt. Dann sind wir zur Sportstätte gefahren, dann wurde geguckt, ob die Verblombung noch dran ist und wenn alles unbeschädigt war, dann durften wir aussteigen, weil man eben sicherstellen wollte, aufgrund von Corona, dass wir nicht zwischenzeitlich mal den Bus verlassen oder mal jemand dazusteigt und dass also diese Blase, von der man gesprochen hat, eben auch wirklich eine geschlossene Blase bleibt. Ne? Und ich glaube, die Zahlen haben uns da recht gegeben. Es gab insgesamt bei den Paralympics nur 159 positive Corona-Fälle, wobei nur 14 von den 159 waren wirklich Sportler, Trainer oder wie auch immer, also Fälle im Dorf. Und das ist bei über 4.400 Athleten und Athleten, glaube ich, schon eine sehr gute Zahl zur damaligen Zeit auch schon gewesen. Mhm. Und das hat schon alles gut funktioniert. Und ja gut, mit Maske überall hingehen und das ist ja... Daran hatte man sich schon gewöhnt und das war auch völlig normal da.
Würdest du sagen, dass das paralympische, olympische Erlebnis dadurch doch sehr gelitten hat? Jetzt muss ich mal ganz kurz, in Brasilien warst du auch schon mit dabei, ne?
Ja.
Also daher kanntest du es ja. Würdest du jetzt sagen, ich muss unbedingt nochmal nach Tokio, / Japan, weil eigentlich habe ich davon nicht so richtig viel erleben können? Oder sagst du dir so dieses Tara-Erlebnis, Olympia, Paralympische Spiele, habe ich einmal erlebt, war jetzt nicht so hochdramatisch, weil ich wollte da ja eigentlich ein sportliches Ziel erreichen.
Genau, also ich denke, dieser Sinn, der von Paralympics oder von Olympia, der ist ja geblieben. Also es messen sich dort die Besten der Welt. Das ist das wichtigste und größte Sportevent der Welt. Und ja, also und wenn die olympische oder paralympische Flamme an ist, dann sagt das mehr aus und bedeutet das mehr als, ich sag jetzt mal, Zuschauer auf den Rängen. Natürlich war es in Rio phänomenal, vor 12.000 Brasilianern spielen zu dürfen. Ne? Und da war es egal, Deutschland gegen Kanada, die haben trotzdem gejubelt. Ja? Das kann man sich in Deutschland vielleicht nicht so vorstellen, aber es sind halt Brasilianer so, ne? Die drehen dann einfach durch. Das war schon großartig. Und auch dann vor den Städten, dann kommst du keine 5 Meter weit, weil du irgendwelche Fotos machst, irgendwelche Autogramme schreibst oder wie auch immer. Also das erlebt zu haben im Vorfeld ist schon wirklich geil gewesen. Und dadurch habe ich auch in Tokio jetzt nicht so dieses Gefühl gehabt, ich würde vielleicht noch was verpassen, was sonst eigentlich zu dieser Verpackung Paralympics, Olympia, wie auch immer, dazugehört. Sondern ich habe schon mal erlebt, deswegen konnte ich mich damit auch sehr gut arrangieren. Und hingegen war ja die Unterstützung, die wir in Deutschland erfahren haben, wie viele Leute uns verfolgen an den Fernsehern, auf Social Media und das war ja gigantisch. Und diese Unterstützung ist mir wichtiger oder hat mir mehr gegeben als ein Japaner in der Halle, den ich nicht kenne, den ich dann auch nie wiedersehen werde. Ich habe keinen Bezug zu denen. Deswegen war die Unterstützung hier in Deutschland viel wichtiger und hat uns viel mehr Kraft gegeben, auch wenn das jetzt nicht sportlich im Ergebnis sich wiedergespiegelt hat.
Ich habe sogar während der Paralympischen Spiele seit über einem Jahr mal wieder bei Twitter was geschrieben, nämlich ich wollte der ARD zeigen, dass ich das geguckt habe und dass sie es bitte beim nächsten Mal wieder zeigen, weil irgendwie ein Spiel ist dann sehr stiefmütterlich, glaube ich, behandelt worden im Fernsehen. Ukraine, da hieß es irgendwie, das kommt und dann kam es aber nur, ganz kurz nur und genau, das war auch das Spiel, was ich nachher nicht geguckt habe, weil ich dann nicht die Möglichkeit hatte, irgendwie mir den Stream rauszusuchen.
Also ja, es gab 7 Minuten waren, genau, und dann ging es rüber, aber also, dafür wurden alle Spiele live übertragen. Das hat es im Global noch nie gegeben vorher. Ja.
Das hat ein bisschen Hype ausgelöst. Also wie gesagt, auch die EM in Deutschland im eigenen Land war interessant, damals 2019, denn das jetzt hier, also das Interesse ist schon da. In Rostock nach wie vor. In Rostock kennt man euch ja nun mittlerweile doch schon. Wir haben die Stadtmeisterschaft in Rostock, bereits die 4. Das Niveau ist gestiegen, hast du auch gesagt. Damals noch angefangen, dass jeder sich mal ausprobieren wollte. Mittlerweile geben sich die Leute echt Mühe.
Ja, ja.
Aber was für die Zuhörer wahrscheinlich auch nochmal interessant ist, Nationalmannschaft. Ihr habt mit dem RGC eine ganz tolle, starke Truppe. Da sind aber auch Sehende mit bei. Für die ist natürlich die Chance nicht da, bei der Nationalmannschaft zu spielen. Bei der Nationalmannschaft darfst du nur mit der Behinderung spielen, ne? Wenn man das so sagen darf.
Genau, also du musst schlechter als 10% sehen, sag ich mal, jetzt ganz plump gesagt. Ne? Dann bist du klassifizierbar und dann darfst du international für die Nationalmannschaft eben starten. So, das heißt, international auf Vereinsebene darfst du auch das Club-WM spielen, Champions League, das darfst du alles spielen als Normalsehender, aber sobald es dann eben Nationalmannschaft ist, dann ist es eben beschränkt auf Menschen mit weniger als 10% Sehkraft, was ich persönlich jetzt so langsam auch überholt finde, wo ich denke, okay, unsere Gesellschaft ist so weit, dass wir uns da schon auch irgendwie mal Gedanken machen sollten, das Ganze zu öffnen.
Ja.
Weil Inklusion ist auch nicht auch keine Einbahnstraße. Ne? Also wenn wir das eine wollen, müssen wir das andere auch irgendwie mitmachen.
Ja.
Das sind Prozesse, die sind international. Da sprechen wir ja gar nicht nur für die Sportart Goalball. Also das ist ja mal eine grundsätzliche Entscheidung auf Perspektive, die sicherlich andere Gremien in dieser Welt entscheiden.
Aber wenn du es könntest, würdest du dein Veto vereinigen und sagen, ich würde gerne auch das gemischt.
Ich würde ein Punktesystem einschaffen. Jemand, der vollblind ist, hat, was weiß ich, einen Punkt. Wer so sieht wie ich, hat 2 Punkte und normal sehen dann von mir aus 5 Punkte. Und du darfst nicht mehr als 9 Punkte auf dem Feld haben oder was, weißt du? Also, dass du das schon irgendwie guckst. Wenn du einen Normalsehenden auf dem Feld hast, dann musst du schon wenigstens 2 ganz schlecht Sehende auf dem Feld haben oder irgendwie. Also so Modelle gibt es ja. Das ist jetzt nicht das Rad komplett neu erfunden. Aber ich glaube, das wäre zeitgemäß.
Cool. Hey. War ja bei den Paralympischen Spielen auch insgesamt häufig, das hast du wahrscheinlich nicht so mitgekriegt, das wurde bei ARD und ZDF sehr viel diskutiert, überhaupt, wie ist das mit der Gleichberechtigung in Schwimmen, finde ich immer so ein super Beispiel. Mhm. Ne? Da, der eine schwimmt ohne Arme, der andere hat nur einen, der andere und so. Also da gibt es so viele unterschiedliche Sachen an Behinderungen, die unterschiedlich sich auswirken beim Sport und wer tritt da jetzt gegen wen an. Aber mit so einem Punktesystem bei euch könnte man das ja relativ schlank eigentlich noch lösen, weil ich vermute, dass das Hauptproblem wahrscheinlich ist, stell dir mal vor, es spielen nachher nur noch Sehende, weil die das total cool finden, mhm. weil es ein toller Sport ist. Und dann haben nachher die, für die es ja mal ursprünglich sich ausgedacht wurde, der Sport, so sage ich das jetzt mal ganz salopp, dann haben die nachher wieder nichts, was sie machen können ja. und müssen doch wieder zum blinden Fußball gehen. Ne?
Ja, das Ding ist halt, du hast halt als Normalsehender, du hast einen Trainingsvorteil. Ne? Also wenn ich dir jetzt einen Drehwurf beibringen will, ja, dann sage ich dir, guck dir heute Abend im Bett bei YouTube die und die Spieler an und morgen im Training sprechen wir nochmal drüber und dann versuchst du es mal nachzumachen. Also diese visuelle Nachahmung, die funktioniert beim Blinden ja nicht. Ja? Und jemanden eine komplexe Drehbewegung um die eigene Achse herum und wann kommt was, welche Körperteile ist in welchem Winkel, zu welchem Zeitpunkt, das einem Blinden beizubringen, das dauert halt viel, viel länger als einen Normalsehenden. Dadurch ist die Entwicklungszeit, wie entwickle ich mich in meiner Leistungsstärke bei einem Normalsehen natürlich ja, viel höher oder viel kürzer diese Entwicklungszeit als bei einem Vollblinden. Und das macht eben na, dann unterm Strich auf dem Feld den Unterschied. Dass vielleicht einer im halben Jahr, dann beide halbes Jahr trainieren, ist der eine weiter als der andere. Aber ja, so ist es halt. Ne? Also.
Das heißt, der Nachteil könnte eventuell daran bestehen, weiß ich nicht, eine Generation von Spielern, die ungefähr gleich alt war, die super top drauf war, die scheiden jetzt alle gleichzeitig aus. Und wenn man jetzt Sehenden die Chance gäbe, ganz normal dabei zu sein, könnte man quasi, vorausgesetzt man hat Leute, die ein Grundtalent haben, könnte man schneller nachziehen, als wenn man jetzt sagt, so Mist, wir haben Nachwuchsarbeit verpasst, jetzt fangen wir an, neue Sehbehinderte auszubilden.
Ja, also wenn ich mit zwei Leute, die 18 sind, die beginnen beide mit Goalball und nach einem Jahr gucke ich, was sie können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest vom Bewegungsablauf der Normalsehende mehr in Anführungszeichen verstanden hat oder in der Theorie weiß, wie was wo funktioniert, als der Sehbehinderte. Ob das dann in der Praxis auch so umgesetzt werden kann, das sei nochmal was anderes, aber also diese Prozesse funktionieren schneller, weil ich es einfach sehe und dadurch habe ich natürlich viel mehr Vorstellung davon.
Seid ihr denn als Verein auch daran interessiert, doch mehr so die Waage zu halten oder wollt ihr auch schon gucken, dass ihr das mehr auch auf diesen Sport betreibt und sagt, oh, es wäre schon schöner, wenn Sehbehinderte zu uns kommen, um diesen Sport zu erlernen? Oder ist es bei euch jetzt so, dass ihr sagt, nö, wir nehmen wirklich alles und es ist egal, was das jetzt, ob das nur 20, 30 sind oder.
Also ich finde die Mischung gerade bei uns im Verein ziemlich genial. Also wir sind von 15 bis 32, 31 sind wir querbeet, wir sind männlich, weiblich, wir sind normal sehend und sehbehindert. Dabei glaube ich gerade so 50-50 so vom ja. Verhältnis. Das finde ich schon ziemlich geil. Wenn sich das aber irgendwo mal in Richtung 70-30, in welche Richtung auch immer entwickelt, hätte ich damit kein Problem. Also davor verschließe ich mich nicht. Mhm. Ich finde das Gesamtkonstrukt, die Gesamtmannschaft, das muss irgendwie passen. Und ja. Das ist bei uns gerade der Fall. Es macht sau Spaß, mit den Leuten irgendwie nach Portugal zu fahren zur Champions League. Und nicht nur, weil es eine coole Truppe ist, sondern weil die alle Bock auf Leistung haben. Mhm. Und wir sind schon ein Verein, der sich auch über Leistung definiert. Also wir wollen nicht nur, dass die Leute hier einmal die Woche ins Training kommen und dann mal gucken, was bei rauskommt, sondern für die wollen wir auch ein Angebot schaffen, gar keine Frage. Also Breitensportangebot, auch das ist natürlich ein Thema. Aber wir wollen schon die Leute, die einfach Bock auf Leistung haben, die Bock auf Entwicklung haben. Und dann ist es mir erstmal egal, ob blind oder nicht blind. Mhm. Aber Fakt ist, wir brauchen Sehbehinderte und auch leistungsstarke Sehbehinderte, weil in Deutschland oder auch international ist es so, es muss ein klassifizierbarer Spieler muss auf dem Feld stehen. Und wenn ich jetzt 10 geile, normal sehende Spieler habe und aber keinen leistungsstarken Sehbehinderten, dann werde ich auch nichts reißen, ne? Weil einer wird auf dem Feld stehen. So, ne? Und dementsprechend gucken wir natürlich auch schon irgendwie talentierte Jugendliche hier zu entdecken in Rostock.
Ja, mittlerweile hat sich ja MV allgemein gemausert, ne? Also Greifswalder Hechte, es gibt
Franzburg. Ja, Mecklenburger Stiere sind jetzt ganz neu dabei.
Schwerin, genau.
Bei Kloster Rossau, also wir sind 5 Standorte und 8 wollen wir gerne werden.
Okay, und dann ist mit dem MV quasi das Bundesland mit den meisten Standorten.
Ja, genau. Ja?
Okay, also wie gesagt, die Entwicklung haben wir gesehen.
Ja, also. Deutscher Meister bei den Herren. Ja, das hätte ich jetzt fast vergessen, aber gut, dass wir jetzt da auf das Thema nochmal kommen und dann machen wir nochmal schnell den Sprung zu Turco zurück. Nein. Da lassen wir dich nicht ganz raus aus der Nummer. Ich will das wissen. Ich will das vom Spieler gehört haben. Also deutscher Meister bei den Herren, vize-deutsche Meister bei den Damen, haarscharf, also punktgleich, nur um Tore verloren sozusagen.
Gegen eine, wie war das, zusammengekaufte Truppe?
Boah, das sagst du jetzt einfach so.
Stand da drinne, es wurde mir so erzählt, aber...
Ja, es... Zumindest, ich würde es jetzt so nicht sagen, aber es ist sicherlich inhaltlich nicht falsch. Und ja.
Das ist halt im Goalball also noch anders wie im Fußball. Im Fußball gibt es, glaube ich, so Wechselperioden. Und im Goalball kannst du, glaube ich, auch mal hin und her springen und holt man da.
Also, Fakt ist, hätten sich die Griechen nicht eingekauft, die weder in Berlin trainiert, noch dort lebt, noch irgendwie wahrscheinlich vorher schon mal in Berlin war, dann wären sie vielleicht, also zwischen Bronze und Silber wäre es irgendwas geworden, aber also Gold wäre ausgeschlossen. Das okay. So. Ja.
Mhm. Findest du, dass es auch da so ein Reglement gibt, wo man dran arbeiten muss, dass man nicht einfach so vor Turnieren irgendwelche Leute zusammenkaufen kann? Oder?
Also ich finde, grundsätzlich ist es sicherlich nicht das, was im Sinne des Sports ist. Also ich finde schon cool, wenn Standorte miteinander spielen, wo irgendwie auch die Leute Bezug zu haben.
Ja.
Ne? So, aber in einer Sportart, wo quasi sich, wenn eine Mannschaft nicht zusammenkommen würde, weil sie haben nur zwei Frauen, mal als Beispiel, ne? Und bevor sie gar nicht teilnehmen, dann sollen sie sich über eine dritte dazu holen und können daran teilnehmen, weil einfach die Strukturen in Deutschland für den Frauen-Goalball noch nicht so ausgereift sind. Wir in Rostock haben mehr Frauen als Männer, also wir sind, glaube ich, hier schon sehr vorbildlich unterwegs. Berlin hätte auch starten können ohne die Griechen, aber ich glaube, die wussten, dass sie ohne die Griechen nicht deutscher Meister werden und wollten aber deutscher Meister werden und haben sich dann halt einer der besten Defense-Spielerinnen aus Europa geholt und wenn die jetzt damit wohlfühlen, dann ist es doch in Ordnung.
Okay. Ja, das ist auch abgehakt. Also.
Dann muss man noch dazu sagen, auch die Jugendmannschaft, jetzt musst du mir mal ganz kurz aushelfen, die sind U16 einsortiert. Mhm. Ne, oder?
Rostocker Stadtmeister geworden.
Rostocker Stadtmeister geworden. Gut, das ist gegen die Rostocker Robben im Goalball jetzt nicht so.
Oh, es war Golden, aber es war gegen die Ehrenamtstruppe von Rostocker Robben.
Genau. Da hat Mario auch mitgespielt.
Da hat Mario auch mitgespielt.
Die Robben waren letztes Jahr im Finale.
Gegen
die Amateurauswahl. Genau.
Die sind leider nicht deutscher Jugendmeister geworden. Das hat aber reine Corona-Gründe. Mhm. Da musstet ihr das Turnier so ein bisschen umbenennen. Dafür haben sie da dann alles weggerotzt, wenn man das jetzt mal so
hätten
so
sie vermutlich bei der DJM auch gemacht, ja.
Das war mal Ansage. Das ist überzeugend. Also was wir zum Ausdruck bringen wollen, national läuft es auf jeden Fall im Moment ziemlich blendend. Und die Griechen, die wird man dann beim nächsten Mal auch noch in den Sack stecken.
Ja. Also unsere Mädels sind jung und da ist noch Potenzial, ja.
Gibt's denn von deiner Seite her Ziele noch, die es zu erreichen gibt? Für dich, mein deutscher Meister, das wolltest du immer werden, das hast du jetzt erreicht.
Mal einen Verein gründen oder so.
Genau, ich war mit Marburg zweimal deutscher Meister und jetzt mit dem RGC, das war natürlich emotional für mich wesentlich
wichtiger. Ne?
Also, absolut, ja. Definitiv. Sportliche Ziele ist, glaube ich, einfach diesen Verein weiterzuentwickeln und auf nachhaltigen Beinen zu stellen. Also es sind mittlerweile auch einfach strukturelle Ziele, die mich antreiben. Aber klar, ich meine, also ein Leben ohne Wettkampf kann ich mir nicht vorstellen. Und ich brauche schon den Wettkampf, wo ich drauf hinarbeite und am Ende abgerechnet wird mit einem sportlichen Ergebnis. Und entweder weiß ich, es war gut oder ich muss was anders machen, besser machen, mehr machen, wie auch immer. Mhm. Das wird mich auch weiterhin begleiten. Und natürlich würde ich mit dem RGC auch in Zukunft die maximalen Erfolge rausholen. Wenn wir mal eine Truppe zusammenstellen, wo wir sagen, Mensch, damit Bronze holen, wäre ein Riesenerfolg, dann freue ich mich riesig über Bronze. Und wenn es mal der Klassenhalt ist, ist der Klassenhalt. Und wenn es deutscher Meister ist, deutscher Meister. Also man muss einfach gucken, wie sich das entwickelt.
Okay. Zweitligameister auch noch. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Oh. In der Zweitliga Meister geworden, weil RGC schon, also die erste Mannschaft RGC schon da war, durftet ihr nicht aufsteigen. Das hat dann Königs Wusterhausen das Recht bekommen.
Genau, ja.
Aber also bis auf diese paar wenigen Tore bei den Damen, alles geholt dieses Jahr. Oder sehr die letzten anderthalb Jahre.
Ja, war eine coole Zeit.
So.
Wann, also
außer
du wolltest jetzt.
Also bist du noch national oder ich wollte jetzt wieder zurück?
Ich wollte
jetzt
zu Rino. Also ich wollte eine Frage zu Rino, deswegen sind wir eigentlich heute hier. Wir reden so viel über RGC, aber nein.
Ja, aber Rino ist ja der RGC. Der RGC ist Rino.
Nein,
Rino ist er
Rino Tito. Wann erleben wir Rino Tito als Trainer? Und wann als Bundestrainer?
Ja, da kann ich natürlich jetzt nicht in die Glaskugel schauen. Fakt ist, dass mich das Thema schon sehr interessiert.
Ja.
Das ist, glaube ich, klar.
Das wollte ich eher wissen, als ob du sagst,
ja. Ja, definitiv kann ich mir sehr gut vorstellen. Und eine Mannschaft vorzubereiten und diese ganzen Aspekte, die man ja auch rund um ein Spiel betrachtet, Gegnervorbereitung, die Mannschaft zu gucken, in der Mannschaft zu gucken, wie sind die Strömungen, wie ist sie drauf, wie muss man sie anpacken, wie muss man sie einstellen, wie geht es während des Spiels auf. Das sind schon Sachen, die ich geil finde und deswegen kann ich mir das absolut auch vorstellen, ja.
Weil du gesagt hast, ein Leben ohne Wettkampf geht nicht, deswegen...
Trainer ist auch ein Wettkampf, ja, definitiv. Okay. Ja.
Deswegen meine ich, also irgendwann... Ja. Also Trainer des Vereins ist wichtig, das wäre auch nochmal eine Herzensangelegenheit und Bundestrainer wäre wahrscheinlich so irgendwann das i-Tüpfchen, wo du sagst, jetzt nach genug Jahren auf der Trainerbank hier, habe ich mir das verdient.
Ja, wo es ist, wichtig ist, ich brauche eine Truppe um mich herum, die Bock hat.
Ja.
Und dann ist eigentlich egal, also ich könnte jetzt nicht mit einer, ohne es abwenden zu meinen, das ist ganz wichtig und ohne Breitensport funktioniert unser Sportsystem gar nicht, mhm. Aber so eine Truppe, wo schon in der Kabine abends eine Kiste Bier steht und die Leute schon sich mehr auf das Bier trinken nach dem Training freuen, damit könnte ich mich nicht identifizieren.
Verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht.
Ja. Also, ja. Deswegen spielst du ja auch vor uns.
Kreisliga-Fußball ist doch der Sport.
Nee, aber da könnte ich mich nicht für begeistern. Das wäre nichts für mich.
Darf ich noch eine persönliche Frage stellen?
Ja, auch zwei.
Na gut, dann zwei. Na, lieber nur eine, weil die Uhr ist schon wieder ganz schön fortgeschritten.
Komm, das ist Renos, die Weihnachtsfolge. Reno, was mich persönlich immer interessiert, peinlichster Moment?
Ach und du Scheiße.
Dein größtes Highlight.
Boah, da hättest du mich im Vorfeld fragen müssen, ob ich darauf vorbereiten kann.
Das wollte ich ja nicht, das mache ich immer so.
Ja, stimmt, da hätte ich eigentlich drauf kommen können, ne? Ach du Scheiße.
Du hast gesagt, du hörst unsere Folgen.
Ja, aber ich habe jetzt nicht das auf mich selbst übertragen. Und,
nur mal so für dich. Ich habe zu Hause einen Deal, immer wenn ich fluche und das Wort Scheiße sage, muss ich einen Euro reinpacken in die Kasse. Nur mal so. Also wenn dein Sohn irgendwann mal alt genug ist und sagt, Moment mal, das gibt's nicht, das Wort. Freu dich. Nein, alles gut. Wir sind ja hier unter uns. Darf man euch mal das S-Wort sagen. Nee, aber einer deiner schönsten Momente, wo du sagst, da guckst du sehr gerne drauf zurück und da erzählst du auch am Lagerfeuer mit deinen Freunden immer wieder diese Geschichte, außer die Geburt deines Kindes.
Ja, das wäre tatsächlich so ein Ding. Wobei ich 3 Tage danach nachts in den Flixbus gestiegen bin, um nach Malmö zum Turnier zu fahren. Das ohne Schlaf. Ohne
starke
Schlaf.
Nummer.
Ja,
was hat Charlotte dazu gesagt?
Na, die kennt mich.
Ja, gut, okay, ja, das ist
aber so eine Frage. Wir hatten Familien.
Wir hatten
ja, einfach abgehauen, nachts,
Tasche gepackt und
morgens um 10 haben wir durch den USA gespielt und ich war 9 Uhr in Malmö. wir hatten Familienzimmer in der Südstadt und deswegen war ich die ersten Tage schon gut vertreten.
Zettel geschrieben, komm gleich wieder. Ich bin kurz Titel holen.
Ich bin nur mal kurz Eiweißriegel holen.
Nee, Titel holen.
Ja, okay. Ach du Scheiße, jetzt hat mich echt auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. Aber
gab's irgendwas, also peinlich, das weiß man eigentlich immer, ne? Also wenn irgendwas gab,
ich glaube, er erzählt uns jetzt nichts.
Er tut so,
als wenn ihm nichts einfällt.
Also ich war jetzt im Gedanken noch bei Highlight, also Highlight, logisch, sind sportliche Sachen. Also eigene sportliche Erfolge 2007, als wir U19 Weltmeister wurden. Das war krass in der Timeout, als der Trainer zu uns kam und sagte, Jungs, ihr seid Weltmeister. Das war ein krasses Gefühl, aber auch im Maracana einzulaufen unten im Tunnel, wenn da 200 Deutsche stehen, die dann Super Deutschland Olé singen und im Tunnel am Ende siehst du das Licht und hörst die Fans und man sieht so die Umrisse von der deutschen Fahne, die wehen. Das war so, wenn du da als bei den Paralympics startest, das war krass. Das war wirklich Gänsehaut und ich habe mir auch vor den Paralympics hier in Tokio dieses Video mehrfach angeguckt und wo ich immer noch Gänsehaut kriege. Ne? Dann natürlich Rostock selbst ist einfach ein riesen Ding. Ja. Oben mir ist gerade eine geile Situation für peinlich eingefallen. Aber gut. Da muss ich sagen, Hansa ist für mich einfach magisch, muss ich sagen. Also wie viele Sachen ich dort schon erlebt habe, egal in beide Richtungen, ja? Aufstieg, Abstieg. Ich habe meine Jugendweihe zum Beispiel nicht gefeiert, weil 2005, als wir abgestiegen sind, es war klar, letzter Spieltag. Es war ja absehbar, dass wir wahrscheinlich absteigen und dann haben wir, ich meine, gegen Leverkusen war es gespielt. Bin zur Jugendweihe-Veranstaltung nicht gegangen, bin zu Hansa und ich kann mich heute noch daran erinnern, mein Onkel René, waren dann zu Hause bei mir Jugendweihe gefeiert und alle sich total Mühe gegeben mit irgendeine Karte schreiben und Geschenke und eine Karte, ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber diese Karte von meinem Onkel kann ich mich erinnern, er war auch im Stadion, wie ich mit meiner ganzen Familie, er steigt aus dem Auto aus, wir liegen uns beide heulend im Arm Und drinnen im Haus habe ich mir dann seine Karte angeguckt. Es war einfach nur eine Karte, weiß gar nicht, was vorne drauf war. Und drinnen stand einfach nur kein alles Gute zur Jugendweihe oder Hallo Reno, erste Liga, wir kommen wieder. Und ich habe das gelesen und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Wirklich, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und das ist mir so eingebrannt. Wie gesagt, ich kann mich von nichts mehr von dieser Jugendweihe erinnern. Mhm. Aber diese Karte, das ist so noch so ein ganz
persönlicher,
ganz Moment. Krasser Moment einfach. Da ist Gänsehaut.
Zwei Jahre später war es soweit.
Zwei Jahre, da war ich dann auch im Gästeblock, weil wir sonst keine Karten mehr gekriegt haben. Und da waren irgendwie nur 20 Hachinger. Und deswegen haben sie ja noch den Gästeblock aufgemacht.
3-1
und,
gewonnen, ne?
3-1.
Ah, 3-1. Ja,
3-1. Sie haben ja noch, genau, ja.
Ich weiß es noch.
Zaverjelen, Rahn und...
jetzt geht's los.
Aber gut, egal. Auf alle Fälle, ja, das war so krass, ne? Also das...
Ach, ja.
Ja.
Ich war nur im Stadion, weil... Nur so.
Nur so, ja, klar.
So, peinliche Geschichte, nicht? Du kommst uns hier
ja,
nicht alleine.
Ja, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen darf, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Wir piepen es nicht raus.
Ja?
Wir schneiden es nicht raus.
Ja, okay.
Hat das was mit uns zu tun? Nein.
Ich habe zum Schneiden sowieso immer keine Zeit.
Also ich weiß wirklich, ob man das überzählen sollte, aber ich erzähle es trotzdem, weil ich war minderjährig. auf alle Fälle, ich bin früher, also ich war immer noch Moped, Simson. Und ich... bin damals als Jugendlicher, meine Kumpels waren alle normalsehend und die haben in der Garage halt Simson gebaut und war klar, dass ich halt, egal, ne, also wenn wir beim Thema Sehbehinderung, egal was dir denn irgendein Arzt sagt, wie viel du siehst, wenn deine Kumpels Zimmer bauen, baust du auch Zimmer. Ne? Und dann bin ich, saß ich da in der Garage von meinem Kumpel. Mein Vater hat immer gesagt, Reno, wenn du eines Tages mit der Simson auf den Hof kommst, hau ich dir eine rein. Er hat mich nie geschlagen, ne? Aber es war damals sein Spruch so. Und dann bin ich, eines Tages war es soweit, auch 2005 war das, bin ich dann auf dem Hof gefahren ne, und dann kam er raus, hatte gerade Nordmagazin geguckt, wie jeden Abend, und dann kam er ran und sagte, Reno, hier, runter da. Und naja, ich runter, ist er aufgestiegen, losgefahren, ist runter und sagt, Reno, gutes Ding, kannst fahren. Ja, und dann bin ich halt, war so meine Ära, mit 15 begann meine Ära, Simson zu fahren. Und dann bin ich immer auch zu Kumpels gefahren, damals nach Wesselsdorf wollte ich und ja, ich bin dann auch auf der Straße gefahren. Das Problem ist, ich sehe kein 3D. Das heißt, wenn ich ganz nah rechts fahre an so einer Straße, würde ich anfangen zu schlackern, weil ich halt einfach nicht sehe, wie nah ist es jetzt wirklich an dieser Kante.
Ja.
Dann bin ich ein bisschen mittig gefahren und ich wusste, alle, die mir da entgegenkommen, die kennen mich, die wissen, dass ich mit den Augen was habe und ne, so.
Vollbremsung alle weg.
Und insofern habe ich mir da auch gar nicht so die Platte gemacht.
Radio-Durchsage. Tide ist schon mit dem Moped unterwegs.
Auf alle Fälle kam ein Auto entgegen. Die kannte mich nicht. So. Und dann bin ich mit meinem Lenker an dem Spiegel ran. Also, sie kam mir entgegen. Bam, hat geknallt. Spiegel. Aber ich nicht runtergefallen, Gott sei Dank, also 10 Zentimeter weiter links, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht nur eine Sehbehinderung, sondern auch noch einen Rollstuhl. Auf alle Fälle dachte ich, okay, fährst jetzt weiter oder bleib stehen? Ach, dachte ich, komm, die kennen dich, bleib mal stehen, wer weiß, wer das ist. So, ich dann hin und dann steigt eine Frau aus und sagt, ey, du bist doch hammer besoffen. Ich sage, nee, ich bin nicht besoffen, ich kann nur nicht gucken. Und ja, genau, du kannst nicht gucken, hier, du fährst hier Moped und erzähl doch keinen Scheiß, du bist hammer besoffen, du hast doch ganz starre Augen. Ich sage, nein, ich bin sehbehindert, ne, das ist so mit den Augen. Und da sagt sie, ja, komm, das ist nicht mein Auto, das ist das Auto von meinem Bruder. So. Und dann sagt sie, wir fahren jetzt zurück nach Wesselsdorf und dann so, naja. Ja, sie dann vorgefahren, ich hätte hergefahren, dann habe ich mal nach links geguckt, da war ein Feld ohne Zaun, rechts war ein Feld ohne Zaun und dachte ich, okay, fährst du jetzt einfach hier aufs Feld und haust ab oder was? Naja, ich dachte, nee, komm, fahr einfach hinterher, halt die Fresse, fahr hinterher und naja, sie fuhr dann auf ein Grundstück und dann stieg sie aus, hat ne, ihren Bruder rausgeholt und dann kam er raus und sagte, ach Reno, ich hab dir doch gesagt, eines Tages geht's mal schief. Und der wollte eigentlich, ich wollte mit meinen Kumpels in Wesselsdorf im Wald eine Crossstrecke bauen und er sollte uns Sand in die Crossstrecke in den Wald fahren mit seinem Trecker. Also wir hatten eigentlich einen Termin, er und ich.
Da warst du aber nicht an diesem Tag hin unterwegs.
Bitte?
Da
warst doch, da war ich gerade dahin. Ich wollte dahin.
Du wolltest sowieso zu
ihm. Ich wollte zu meinem Kumpel, um dann nachher in den Wald, weil er den Sand gebracht hat. So, er sich dann sein Auto angeguckt, das war ein VW Golf, ein dunkelblauer, und hat festgestellt, war ein Elektrospiegel, hat alles funktioniert, aber unten die so eine Klappe, da war im Spiegel war irgendwie so eine Klappe oder so, und die war ab. Dann hat er gesagt, Reno, ist alles heil, aber die Klappe, die kannst du mir mal besorgen. Ja, alles klar. Und ich dann zu meinem Kumpel, ich sag, Mensch, Jungs, ich hab Scheiße gebaut, die wollte die Bullen rufen, und naja, im Endeffekt, bei dem und den waren wir dann, aber die Klappe fehlt. Und die Jungs, ja, gar kein Problem, komm, wir dann auf Moped, Und dann sind wir nach Tessin. Oh. Auf dem Aldi-Parkplatz haben wir dann.
Das mit dem Piepen. Da ist heute die Anzeige draußen.
Und am Nachmittag, war dann sein Auto wieder repariert.
Irgendeiner in Tessin sitzt jetzt ohne Klappe am Spiegel.
Ja, und ihr hört das jetzt.
Ja. Aber das war, muss ich echt sagen, war auch heikel, weil meine Eltern eh nicht so begeistert waren, dass ich Moped fahre. Und da hatte ich natürlich auch Glück und Unglück, dass es nur so ausgegangen war. Und
Der Podcast Backstage HRO distanziert sich hier ausdrücklich von den Geschichten seines Gastes.
Aber du hattest ja zu Anfang nochmal erzählt, die Simson-Geschichte, die ist ja nicht, die war ja auch schon im Fernsehen. Du warst ja vor einer Weile bei der Nordmagazin Reportage und da wurde das auch kurz mal thematisiert.
Genau,
und
daraufhin, die Geschichte nicht, aber.
Die nicht, aber dass du halt Simson gefahren bist und daraufhin haben ja viele Leute gedacht, der spinnt und so, hat es mir erzählt. Es ist wirklich so, Reno kann nur Umrisse sehen. Wir können froh sein, Patrick, dass er wirklich die Umrisse von uns erkennt. Also von dir zumindest.
Aber unsere Umrisse, also meine Umrisse sind im Moment auch nicht zu übersehen.
Aber ich habe tatsächlich nach dieser NDR-Dokumentation relativ viele Nachrichten bekommen bei Facebook, Instagram und wie auch immer. Mit auch so teilweise so Anfeindung, wo Leute gesagt haben, du spinnst doch, wie kann das sein, du erzählst, du bist blind und fährst Moped und so. Und ja klar, aber die Leute kennen halt nur Licht aus, Licht an, ne? Aber es gibt halt auch manchmal eine Dimmfunktion, ne?
Ja, genau.
Das vergessen die. Und habe ich auch Verständnis für, dass sie nicht so weit denken, aber war ganz amüsant, wie krass Leute, die ich nicht kannte und die mich wahrscheinlich vorher auch nicht kannten, das aber so beschäftigt hat. Ja. Dass sie der Meinung waren, sie müssten mir jetzt schreiben.
Erstmal raushauen und gar nicht fragen. Und,
ist ja auch in Ordnung. Also.
Nee, ich finde, man sollte erst fragen. Man sollte sich erstmal alles
eigentlich anhören. Eigentlich, wenn man fremd ist, kann man auch einfach mal die Klappe halten. Also das
wenn man es wirklich, wenn man das suspekt findet, finde ich ja schon okay, wenn man sagt, hey, das kann
man nicht. Man nett fragen, das kann man.
Ja, genau. Aber
so ansonsten einfach mal die Schnauze halten. Also das regt mich aber auch, das muss ich jetzt auch mal sagen, wenn ich nicht beruflich leider immer wieder mit diesem Kram auch zu tun hätte, dann hätte ich mich da auch schon längst abgemeldet. Also das ist so unerträglich teilweise, in alle Richtungen.
Darf ich mal was Lustiges sagen?
Ja, bitte.
Zwischen dem 50. Inning und dem 60. Inning ist was kaputt.
Das ist kein Inning, du Idi. So, pass auf, jetzt outen wir uns wieder, wann wir heute aufnehmen. Also, es ist ein Donnerstag und heute Nacht spielen die Pittsburgh Steelers gegen die Minnesota Vikings American Football.
Das sind deine Glückssocken.
Und ich habe schon mal meine Glückssocken angezogen, weil es ist eine schwere Saison, aber wenn wir gut drauf sind, dann können wir das alles schaffen. Deswegen habe ich meine Steelers-Socken angezogen.
Kann man das noch Socken
und nennen? Das sind Yards, mein Freund. Das sind Yard-Hashmarks.
Ach, ich habe doch keine Ahnung.
Und keine davon. Innings sind außerdem überhaupt mal, das sind Einheiten und ist kein Längenmaß.
Ja, gut. Reno, schön, dass du da warst.
Ja.
Reno, du weißt ja, jeder Gast hat immer noch zwei Auflagen zu erfüllen. Er muss uns was schenken.
Er muss.
Ja, Geld wird es nicht sein.
Ich würde diesen Pokal dann nehmen. Ist das der deutsche Meisterschaft?
Genau, den nehmen wir einfach mit. Mario ist ja nicht hier.
Wundert mich, dass der nicht bei Mario Tulloff im Bett liegt.
Nein, ja, da lag er ja des Öfteren.
Ist das tagelang, ne?
Nein.
Auch Abdrücke noch drauf.
Nein, aber jeder Gast darf uns natürlich eine Kleinigkeit dalassen, die wir dann für eine kleine Summe oder große Summe versteigern, deren Erlös dann wieder für den guten Zweck geht. Meistens ist es ja immer dann bei euch die Kita Gänseblümchen.
Nee, also ja, kann man also auch machen. Also
bei Reno ist es gerne mal Kita Gänseblümchen.
Aber vielleicht können wir, weil ich die Pullover da hinten gerade sehe, vielleicht können wir es ja auch...
Passt du nicht rein?
Ja, weil das Kinderpullover sind natürlich ausschließlich. Vielleicht können wir das Geld ja auch im Umkreis hier im System lassen und bei den Guarlinis einfach lassen.
Ja, genau.
Oder wir teilen es auf. Wenn vielleicht genug zusammenkommt, dass sich das lohnt aufzuteilen, dann auch gerne das. Ansonsten finde ich Kita schon ganz cool. Kita Gänseblümchen, ein Kindergarten ja für Kinder mit Behinderung, aber auch der Kindergarten in Neukloster war ich selber nie. Aber auch wir als RGC würden ganz gern zukünftig auch mit dem Kindergarten in Neukloster zusammenarbeiten, die eben da sehbehinderte Kinder vor Ort haben.
Ja.
Und also das wäre so, wo ich sage, wär cool und genau.
Eine persönliche Note, also dein Junge ist auch in der Kita Gänseblümchen zusammen mit den, oder nee, war?
Der ist das Startkind in der Kita auf dem Weg zum inklusiven Kindergarten. Also es war ursprünglich ein Kindergarten ausschließlich für Kinder mit Behinderung.
Ja, genau.
Und das ist jetzt seit einem Jahr eine Regelkita, so sagt man ja.
Ja.
Aber der Anteil ist, glaube ich, noch so 40:2. Und das soll jetzt soll sich vergrößern. Und die Kita baut ja auch jetzt hier eine Schweriner Straße.
Genau.
Eine neue. neue Einrichtung und ja, jeder kann sich ja vorstellen, da es auch eine Kita ist, die keinen großen Träger hinter sich hat, sondern eine Privatfamilie und wenn man erlebt, mit was für einem Herzblut die dabei sind, dann freut man sich, wenn man da natürlich irgendwie unterstützen kann. Ja.
Wir konnten ja auch schon mal spenden und wir haben ja auch gesagt, mit Rostock Lacht wollten wir die auch gerne mal unterstützen. Rostock Lacht findet oder hat ja dieses Jahr nicht mehr stattgefunden aufgrund von Corona, aber nächstes Jahr, da schlagen wir umso härter zu.
Voll in die Mitte.
Also kommen wir zu den Geschenken und du musst uns noch einen Gast empfehlen, wo du sagst, den sollen wir unbedingt einmal bei Backstage HO haben. Ne? Aber du kannst ja erstmal das Geschenk rausrücken.
Also ich
es ist übrigens Weihnachtszeit, also wir wollen was Großes.
Wir brauchen drei Geschenke.
Ja, also ich kann euch, würde gerne ein Trikot, entweder ein Tokio-EM-Trikot, wir waren ja im November noch bei der Europameisterschaft in der Türkei, zur Verfügung stellen, oder ein Europameisterschaftstrikot von 2019 aus Rostock. Das dürftet ihr zwei euch aussuchen, was euch lieber ist.
Tja, das ist eine gute Frage.
Ich nehme Tokio.
Ja, ich würde auch sagen.
Das hat einen Hintergrund.
Welchen?
Nee, wollte ich nur so. Also,
ach so, sagt er uns nicht.
Dann nehmen wir das.
Also Tokio ist Adidas, EM ist Kemper.
Ich weiß.
Und das Tokio-Trikot, was ja sicherlich weiter gereist ist, aber nicht so erfolgreich war, war aber erfolgreich bei der Europameisterschaft im November, wo wir Vierter geworden sind.
Und euch damit wieder qualifiziert.
Ich glaube, wir hätten... Es wäre mehr drin gewesen.
Ja.
Wir hätten auch Gold holen können. Das darf man, glaube ich, auch so sagen, ohne dass es vermessen sein soll. Im Halbfinale gegen späteren Europameister 9-8 nur verloren. Es war quasi so die Revanche der, der Litauer von 2019. 50-50. In Rostock war es 50-50. Jetzt war es 50-50. Und diesmal fuhr der Ball eben auf Seite der Litauer runter. Ja, haben uns aber für die WM qualifiziert und eben für das Qualifier-Turnier für Paris 24. Also quasi... die Voraussetzungen geschaffen für eine erfolgreiche Zukunft.
Geil.
Und da war es geil für mich einfach. Es war, glaube ich, einer meiner besten Turniere, die ich in meinem Leben gespielt habe. Ich habe kein einziges Gegentor kassiert und in jedem Spiel gespielt. Also defensiv, bin jetzt nicht so als Defensivbestie bekannt, aber das da war einfach, da fühlte ich mich wie, ja, also unüberwindbar. Und so war es auch. Also es war geil. Es war einfach ein krasses Erlebnis, so auf dem Feld sich zu fühlen. Und dann eben auch in Ergebnissen. Ja.
Pass mal auf, ich habe jetzt kurz überlegt, aber ich will es doch gern noch in dieser Folge unterbringen. Versuch so kurz wie möglich zu machen mit Blick auf die Uhr. Erste Frage, kurze Antwort, vielleicht einfach nur ja, nein. Paris 2024, bist du noch dabei? Also wenn der Trainer dich einlädt natürlich, aber so von deinem Ziel her.
Ich könnte mir vorstellen, dabei zu sein, ja.
Okay, wunderbar, freut uns. Und jetzt nochmal in 3 bis 4 oder in 5 Sätzen, was war in Tokio los? Zu aufgeregt? Hat es irgendwie einfach... Ne, jetzt habe ich nämlich hab ich 6-mal angefangen, diese Frage zu stellen. Immer
stimmt,
hat Frank mich unterbrochen.
Ich wollte Reno schützen.
Aber nein, ich will das wissen.
Ich glaube, wir haben uns...
Man muss, wenn ich das einmal kurz erklären darf, man muss... Es unterbricht er sich selbst.
Ja, ja.
Es hat quasi jeder gegen jeden irgendwie so gewonnen gehabt, dass am letzten Spieltag, jetzt musst du mal sagen, 5 Mannschaften in einer Gruppe.
Ja.
Ja.
Und 4 wären weitergekommen ins Viertelfinale.
Sind auch.
Und die Situation war so, dass vorm letzten Spiel mit einem Punkt wärt ihr Erster geworden, weil die anderen halt alle ihre 4 Punkte hatten, also 2 Spiele gewonnen, 2 verloren. Und ihr hattet auch schon 2 gewonnen, 2 verloren.
In 3 Sätzen,
nein,
hast du gesagt.
Ja, Mensch, ist egal. Also mit einem Punkt wärt ihr Erster gewesen, aber mit 0 Punkten wärt ihr Letzter gewesen, also wenn ihr verloren habt. Und ihr habt leider verloren.
Ja.
Und das ist ja auch schon eine kuriose Konstellation, dass man entweder als Erster...
Hopp oder Top.
Also quasi.
Es war quasi ein Finale, es war das Achtelfinale. Es gab kein Achtelfinale, aber das war ein Achtelfinale. Do or die. Ne? Und, es war krass. Es war, ich glaube, gegen China kannst du auch verlieren. Also ich glaube, es ist kein Drama, in der Gruppenphase gegen Chinesen zu verlieren, die ja auch Zweiter geworden sind, Silbergold haben. Aber es war eine abgefahrene Konstellation und wir haben aber sowohl im Spiel gegen die Chinesen als auch in den vorherigen Spielen in keinem Spiel unsere Leistung zu 100% abgerufen. Wir haben gegen Belgien eine grandiose Defense gespielt, 2-0 gewonnen, kein einziges Feldtor gemacht.
2-0 ist auch ein sehr seltenes Ergebnis. Das
absolut,
ja.
Ne? Wir haben 3 Penalties gemacht, da haben wir 2 verwandelt. Das war eine gute Quote. Und ansonsten haben wir einfach auch im ersten Spiel gegen die Türkei uns schon auch das Leben unnötig schwer gemacht. Vielleicht auch da ein paar Tore im Hinblick auf die Tordifferenz liegen lassen. durch zu leichte Gegentore Chancen vorne nicht gemacht, wie Penalties zum Beispiel, wobei es jetzt auch Penalties sind, jetzt auch keine 100% Chance. Also die Statistik sagt, so ein bisschen über 50% ist der internationale Schnitt. Und haben aber uns in so eine Abwärtsspirale bewegt, rein sportlich, dass die Leute, die normalerweise, wie wir gesagt haben, die sind für ein Turnier für 15 bis 20 Tore gut, dann eben mit ein oder zwei Toren aus dem Turnier gegangen sind. Weil wenn man angefangen hat nachzudenken, sicherlich nicht durch den Druck, also ich bin davon überzeugt, dass es nicht der Druck war, dass wir uns im Vorfeld Gold auf die Fahnen geschrieben haben, das haben wir in Rostock auch und in Rostock hat es funktioniert. Es war, glaube ich, einfach so ein Zusammenkommen von ganz vielen Faktoren, die aber schon weit vor den Paralympics angefangen haben. Eine Verletzung, die man vielleicht herausgezögert hat, dadurch dann in der heißen Phase nicht mehr so gut konzentrieren, arbeiten, trainieren konnte. Auch das macht ja auch was mit dem Kopf. Und dann auch vielleicht mal angefangen hat nachzudenken, kann ich noch so werfen, kann ich noch so Goalball spielen. Andere Faktoren, wo andere Leute nicht so Trainingsbedingungen hatten, wie es notwendig wäre, um eben eine Goldmedaille holen zu können. Also hatte viele Faktoren, die dann in Tokio einfach zusammenkamen und in so einer kurzen Zeit war es für uns dann, haben wir es als Mannschaft nicht hinbekommen, dort uns aus den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und dann war irgendwann gegen die Chinesen, war es der falsche Moment, dort den Kopf aus der Schlinge zu kriegen, weil ja, die haben halt einfach zum richtigen Zeitpunkt dann in der zweiten Halbzeit das Mittel gefunden, was wir nicht gefunden haben. Und deswegen haben die verdient gewonnen und wir dann im Umkehrschluss verdient verloren. Und
krass, ne? So schnell ist man.
So schnell geht es im Sport dann auch manchmal, ne?
Tja. Das waren jetzt mehr als 5 Sätze, aber es war schön.
Ja, nee, aber ich wollte es nochmal.
Patrick ist jetzt zufrieden.
Ja, ich habe ja so ein bisschen, ich bilde mir ja mittlerweile so eine Grundahnung auch schon ein und, ja, und die Regeln erkenne ich und wenn ein Trainer zu lange auf dem Feld steht und so, dann erkenne ich das auch manchmal, was für einen, der keine Ahnung hat, einfach nicht zu erkennen ist, was da jetzt der Penalty dann sein soll. Mhm. Und habe mir ja so ein bisschen ein, zwei Sachen schon gedacht und wollte das jetzt einfach mal von dem Spieler hören, ob das so ungefähr so ist, wie ich mir das auch schon gedacht habe und was ich mir so vorstellen konnte. Und ja, jetzt kannst du deine Geschenke hier verteilen.
Ich habe Rino kein Schokoladenweihnachtsmann mitgemacht, sondern das Bierchen, den Sixpack kannst du behalten, der ist ja bezahlt von der
Brauerei. Wir sitzen im RGC-Büro, das freut sich der ein oder andere.
Nein, ich habe dir noch ein bisschen was zu trinken mitgemacht, was ganz Besonderes, aber ja, Kirschbanane, ne? Nur für dich alleine.
Ja, dankeschön.
Eine Sonderedition. Den Patrick habe ich auch was
es
mitgebracht.
Es ist doch Weihnachten.
Da wollte ich nochmal Danke sagen.
Oh, ein
du
Messi.
Du darfst ihn noch essen dieses Jahr.
Ja, noch bis zum 1. Januar darf ich ihn noch essen. Und danke Reno, dir, lieber Frank. Ich habe nichts für dich.
Ich weiß, ich kriege auch nie was. Ich bin die ärmste Sau hier. Nein, Reno, ich wollte dem RGC noch was Gutes tun, weil wir ja nun wirklich, ihr habt ja gesagt, wir wollen kriegen Trikot, das können wir versteigern. Ich möchte ganz gerne, dass ihr auch mitmacht und auch was versteigert, weil ich habe natürlich das EM 2019 Trikot von Steiger.
Steiger, ja.
Unterschrieben. Ich habe es ersteigert, Camper. Und ich möchte ganz gerne, das möchte ich euch schenken. Und ich möchte ganz gerne, dass ihr das mit verhökert und dass ihr mit dem Geld dann genau diese Kita an der Kloster oder wie auch immer damit unterstützen könnt. Und das war mir jetzt eine Herzensangelegenheit zu Weihnachten und das möchte ich dir dann quasi damit überreichen.
Dankeschön. Wenn du gestattest, erkläre ich ganz kurz, das hat
ist Thomas Steiger, auch ein ehemaliger Rostocker, ne?
Das hat Thomas Steiger, auch Goalball-Nationalspieler, mal für die Stadtmeisterschaft auch schon zur Verfügung gestellt. Das heißt, da ist schon mal Geld zusammengekommen.
Genau.
Das hattest du damals ersteigert. Dein Richtig. Geld ist quasi dann für einen guten Zweck gelandet. Richtig. Und jetzt stellt Frank das wiederum zur Verfügung, um nochmal Geld.
Ja, weil ich habe, es lag jetzt bei mir rum und ich habe, wir haben ja keine großen Turniere gehabt, es waren ja keine Zuschauer da. Und ich hätte es gerne nochmal angezogen, aber ist nicht schlimm.
Dass ich Thomas hat ein bisschen eine andere Figur, auch wenn du gerade so schlank geworden bist. Ne?
Das wollte ich hören, das hast du schön gesagt. Und da kommst du ja auch irgendwann mal wieder hin, Patrick.
Logisch, also hab doch jetzt 9 Monate Zeit.
Nicole, du weißt Bescheid. Nein, wie gesagt, mir war es wichtig, dass es dahin kommt, wo auch damit was mit angefangen werden kann. Das ist hier. Macht was Schönes draus und unterstützt damit die Kita und wir versuchen mit dem anderen Trikot vielleicht auch als Kombination also irgendwas Schönes rauszukriegen, dass wir dann jeder was davon haben und uns ist es eine Herzensangelegenheit.
Ja, dankeschön.
Ich fand's schön, dass wir hier sein durften, zum zweiten Mal im RGC-Büro und diesmal zum Abschluss des Jahres natürlich den großartigen Goalballer Reno Tiede bei uns haben durften als Mensch.
Wie sagst du eigentlich, sagst du Goalball oder Goalball?
Goalball natürlich.
Ja, ich sage nämlich auch Goalball und höre immer ganz häufig Goalball.
Sagst du nicht Volleyball?
Ja, das ist nämlich auch Aber Goal ist halt Englisch,
aber
ne?
Stimmt ja, aber Volley ist ja auch Englisch.
Ja, aber das ist ganz schön eingedeutscht schon. Was ist denn das deutsche Wort für Volley?
Ja, aber Goalball ist eine deutsche Sportart.
Ja, guck an. Mhm. Also wir überlegen jetzt bis zum nächsten Mal, was Volley auf Deutsch heißen könnte. Also als klassisches deutsches Wort.
Ja.
Direkt.
Da ja, muss man nicht mal Volleyball sagen, sein, sondern einfach wenn du beim Fußball, wenn du den Volley nimmst, dann direkt. Was machst du dann?
Ja,
er hatte kein Fallrückzieher.
Das gucke ich nochmal nach, ob es da nicht eine clevere Übersetzung gibt.
Reno, wir beide gehen dann bei mir in den Keller.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja, war auch wirklich gut, muss ich sagen. War auch ergiebig bei dir im Keller.
Hm. Also das können wir jetzt natürlich nicht so ausweiten, sonst kommen viele Leute in meinen Keller. Das ist ein Privatbereich.
Ja, nee, das
da darf nicht jeder rein, aber es ist auch ein Türsteher vor, der sagt, Parole. Aber da
dass du in der Kuppeliner Straße 17 wohnst, wollen wir auch nicht erzählen.
So, also hier, ihr kleinen Süßen, ne? Also Volley heißt direkt, ja, ist natürlich richtig.
Wo ist dein
aber es ist schon eine tiefere Bedeutung, nämlich direkt aus der Luft genommen oder, jetzt macht der meinen Ton hier aus. Direkt aus der Luft genommen oder geschossen. Also es ist schon noch ein bisschen mehr als nur direkt.
Direkt, ja.
Sonst könnte man ja auch Direct Ball sagen.
Weißt du, was das Schönste an dieser Folge ist? Dass wir damit, wenn wir noch ganz kurz einen Satz noch sagen, haben wir Olli Schubert rausgekickt.
Von der Länge der Folge.
Wir haben mit der längsten Folge angefangen, die erste und die letzte für dieses Jahr wird auch wieder eine sehr lange Folge sein. Also ihr müsst sehr weit fahren, bis zu hören. Aber Weihnachten sind doch alle unterwegs, da fahren sie zu den Verwandten, die wohnen manchmal 2-3 Stunden weg.
Ja, das Problem ist, die Leute haben aber kein Datenvolumen auf der Autobahn. Ne?
Ach naja, so ein Podcast hat ja nicht viel. Also das ist ja, das ist ja.
Was seid ihr die Technik?
Den könnt ihr ja auch, wahrscheinlich vorladen und dann einfach nur noch abspielen.
Genau.
Während du es jetzt erzählst, haben sie es schon längst gemacht, deswegen wäre das
ja,
jetzt
ganz ein Füllsatz. Ja. Aber sie müssten ja, du meinst gehört haben sie ihn jetzt schon.
Ja, weil wenn sie das jetzt gehört haben, dann haben sie.
Aber für die nächste Folge dann.
Ja.
Mhm. Ja, sind gut. Ach, ich fand's schön. Geschenke sind verteilt.
Jetzt möchte ich euch ja natürlich nicht wie Amateure aussehen lassen.
Nee,
während ihr abmoderiert, habt ihr die zweite Frage noch gar nicht gestellt.
Den Gast.
Mhm. Ah ja.
Ja.
Nee, wollte ich gerade drauf zukommen. Eben.
Ach so, das hätte ich natürlich auch gesagt.
Na klar. Glaubt man nicht, dass du hier ohne zweiten Gast wegkommst. Also, wen sollen wir denn mal interviewen? Wer könnte denn interessant sein für uns?
Also ich weiß, dass ihr natürlich sicherlich auch immer auf Leute steht, die vielleicht nicht unbedingt aus dem Sport kommen.
Ja.
Gerade am Anfang hatten wir da ja sehr viele von.
Ja, genau. Ich würde einfach mal zwei Leute in den Raum werfen. Oha. Der eine kommt aus dem Sport, der andere ist so ein bisschen, kommen wir später zu. Ich komme mal zum ersten, aus dem Sport.
Immer nur Männer.
Detlef Nölken. Mhm. Detlef Nölken finde ich eine krasse Persönlichkeit, der mich, obwohl ich jetzt schon, wie wir wissen, über 30 bin, mich in den letzten Jahren, letzten 2-3 Jahren extrem geprägt hat als Sportler. Er ist Cheftrainer, sage ich mal, beim Olympiastützpunkt hier in Rostock und seit der DDR-Zeit selbst Sportler gewesen und hat eigentlich alles, was hier im Leistungssport sich mal in Rostock getummelt hat, sind durch seine Hände gelaufen. Und wenn man sich auch über die Geschichte des Leistungssports hier in Rostock in Mecklenburg und auch über Persönlichkeiten von Sportlern unterhalten möchte und ein paar Insider mal hören möchte, da muss ich sagen, ist Detlef wirklich der perfekte Talk-Gast hier in dieser Runde, weil wirklich der Typ ist erstmal krass. Als Trainer finde ich ihn total krass, feiere ich ihn total. Ich schätze ihn total. In seiner sehr Oldschool-Art als Trainer, die ich sehr schätze. Und auf anderer Seite, glaube ich, hat er auch extrem viel zu erzählen, was einfach keiner von uns so weiß und kennt und Hintergründe kennt von Sportlern, die jeder vielleicht aus den Medien kennt, aber sonst nicht. Und den würde ich wirklich empfehlen.
Ja.
Und tatsächlich ist mir jetzt so spontan eingefallen, ihr hattet gesagt, von jemand Bezug von Rostock und mal nicht aus dem Sport, ist auch ein Mann, muss ich allerdings dazu sagen, wäre mal jemand, der so wirklich unbekannt ist und kein Schwein kennt und vielleicht ein Thema ist, was ihr noch nicht beleuchtet habt und vielleicht mal cool wäre, wäre das Thema Spende, Organe, Organspende.
Mhm.
Und da würde ich euch meinen Vater tatsächlich ans Herz legen. Der kommt aus dem Landkreis Rostock, da wo ich groß geworden bin, in Wolpo, und hat 13 Jahre Dialyse gemacht, Nachtdialyse, hier in Rostock. Ist jeden zweiten Tag nach Rostock gefahren und vom Betriebsratsvorsitzenden hier bei RWE Umwelt mit Landwirtschaft eigenen Hof, auf dem eigenen Hof und dann plötzlich mit Anfang 30 aus dem Leben gerissen, wo nicht klar war, ob er es schafft oder nicht schafft. weil er sich wegen Schnarchen operieren lassen wollte und da rauskam und nach sämtlichen Arztbesuchen dann plötzlich klar war, der ganze Körper ist schon vergiftet und jetzt schnell in die Klinik, sonst war es das. Das glaube ich, könnte vielleicht nochmal, wenn ihr nochmal gesellschaftlich ein anderes Thema haben wollt, glaube ich, ein cooler Gast sein. Ansonsten ja, will ich jetzt natürlich nicht Werbung für meine eigene Familie machen, aber es ist mir gerade spontan eingefallen, um mal zu überlegen, was wäre vielleicht im außer der Sports. Ansonsten kenne ich nicht so viele, die nichts mit Sport zu tun haben. Insofern, die Leute sind mir auch suspekt, Leute, die nichts mit Sport zu tun haben. Das kann ich nicht, verstehe ich nicht. Auf alle Fälle, dementsprechend gibt es nicht so viel, was ich dazu beitragen kann und der fiel mir gerade spontan einfach ein.
Aber die Kontakte kannst du denn herstellen, ne, bei beiden?
Ja. Also okay. Mit dem einen telefoniere ich sehr regelmäßig.
Und der andere ist mein Vater.
Genau, auf den habe ich gewartet. So, ja. wir haben Olli eingeholt.
Ja, wunderbar.
Wir haben in einer langen Folge angefangen.
Es kam mir vor wie, weiß ich nicht, 20 Minuten. Ja, also es war so kurzweilig.
War eine Bierlänge.
Wir haben immer noch nicht so alles erfahren von Renum, aber es ist Zeit für mehr.
Wie fast immer müssen wir sagen, wir sehen uns bestimmt irgendwann nochmal wieder. Also sehen tun wir uns sowieso regelmäßig.
Das befürchte ich.
Auf alle Fälle. Aber
kannst du heute auch, hat er den Clown gefrühstückt.
Den mache ich immer wieder. Ne? Ich werde das nie vergessen. Ich muss die Geschichte, habe ich das erzählt? Ich muss es erzählen. Wir sind in der Halle, machen Werbebanden fest und Reno kommt rein, stellt sich hin und wie so ein großer, ja, so auf den ersten Blick sieht das gerade aus. Alles dreht sich um und feiert und hat gesagt, das hat er nicht echt jetzt gesagt. Also es ist so ein Spruch, so, das ist einfach schön, das ist Reno. Und deswegen darf er das, weil er Reno Tiede ist und weil er eine ganze Menge auch in Rostock bewirkt hat, gemacht hat. Und wenn du nicht alle kennst, aber viele kennen dich, nach dem Podcast werden dich noch mehr kennenlernen und auch wissen, wie du so tickst manchmal. Und
wenn wir deinen Fadi hier haben, dann erfahren wir noch die anderen Sachen, die du heute nicht erzählen wolltest.
Genau. Die werden wir auch definitiv aus ihm rauslocken. Und ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich habe zu viel gesagt, weil dein Quatsch.
Findest du? Nö, alles gut.
Nö, ach komm, bei 1,45 kann man auch mal schon.
Hast du eigentlich deine Bocke gegessen, die ich dir warm gemacht habe?
Nein.
Das ist auch nur eine Wiener, das war nur eine
Wiener. Ich esse nur Bocker, also Wiener,
das fange ich gar nicht erst an.
Ja. Nein, vielen lieben Dank, aber ich hatte zu Hause schnell ein Brot gegessen, auf die Schnelle. Nach meinem Gesangskurs heute musste ich echt mich stärken und ich wusste nicht, was mich hier erwartet und bin trotzdem wieder mit einem tollen Gefühl hier, oder werde ich rausgehen, weil ich wieder, um nicht sentimental zu sagen, aber ich habe zwei tolle Menschen hier wieder gehabt. Hat mir mega viel Spaß
gemacht. Und uns beide.
Ja, Karlchen sitzen nämlich neben ihm.
Karl,
ja.
Von Karls Erdbüro.
Ja. Nein, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Reno, wir wollten ja schon lange quatschen, das haben wir jetzt endlich mal durchgezogen. Und Patrick, schön, dass wir das im ersten Jahr so gut hingekriegt haben. Und du steckst ja immer so viel Herzblut, so viel Kraft rein und das finde ich total toll. Und
ja, und danke. Du bist auch dabei.
Nein. Ja, also, danke für alles und ja, ich wünsche euch allen, Zuhörern natürlich eingeschlossen, schöne Weihnachten. Guten Rutsch, bleibt gesund.
Ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr, du hast das jetzt so schön gemacht, ich ergänze da jetzt eigentlich auch, gar nichts
so
mehr.
Sitzt, ne? Ja, siehst du so schlank aus, ne? Also wirklich.
Danke, Reno. nee, er hat Frank angesprochen.
Naja, alles gut, so schlank bin ich.
Nee, muss ich wirklich sagen, also aus dem Blickwinkel.
Ich könnte mit meinem...
Mit oder ohne
vielleicht,
Kopf jetzt
vielleicht
gerade.
Vielleicht als Cover auf dein Best-of.
Mit oder, hast du ihn jetzt gerade mit oder ohne Kopf?
Das bleibt mein Geheimnis.
Vielleicht sollte ich mit 50 nochmal eine Seniorentruppe starten.
Ja, so ein Shanty-Chor oder so.
Beim RGC meine ich jetzt.
Ach so.
Ne? Eine Goalball-Truppe Senioren, Ü50.
Komm, bevor wir uns vergaloppieren, nämlich ganz nach Motto Folge 0, Rekord haben wir lange eingestellt, wir wollen den jetzt nicht zu hoch legen, sonst können wir...
Ist sowas geplant mal irgendwann, so eine Ü50 oder Ü40?
Hatten wir schon mal tatsächlich, ja. Kurz vor Corona.
Alles klar, Das wäre immer interessant. Da sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Ne? Und auch was deine...
Aber da ist pünktlich, komm. Und nicht so wie hier beim Podcast. Ja.
So, also Frank hat eigentlich schon alles gesagt. Ja. Ich wünsche euch auch frohe Weihnachten. Vielen Dank, Reno. Vielen Dank, Frank. Wir machen nächstes Jahr weiter. Wir hoffen auf eine, so gut es geht, Regelmäßigkeit. Ideen haben wir auf jeden Fall genug.
Viele interessante Gäste auf alle Fälle.
Wenn ihr da draußen noch Ideen habt, auch immer gerne schreiben.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, ob vielleicht das erste Mal so mal Nachrichten kommen, so nach dem Motto, was habt ihr da? Das war aber ein Witz zu viel jetzt.
Ja.
Also, darf er das? Frohe Weihnachten.
Wir dürfen das.
Wir dürfen alles.
Dann würde ich sagen, alles Gute, alles Liebe.
Chevroy.
Tschüss.
Lass krachen.